2 Meisterschaften in den letzten 2 Jahren und damit den Ruf vom ewigen Zweiten endlich losgeworden. Das hat die SG Flensburg-Handewitt geschafft. Das war jetzt ganz schön viel 2, ne? Und wir besprechen das mit dem einen, dem Manager, dem Macher der SG Flensburg-Handewitt mit Dirk Schmeschke. Da passt es ja eigentlich wie die Faust aufs Auge, ne? 2 und 1, Folge 21 von Hand aufs Herz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liqui Moly HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder Kurt Schmieso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und wir zeigen ja seit 2 Jahren dort die HBL. Und ich glaube, wenn man da mal jemanden gefragt hätte in den letzten 2 Jahren, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da hätte doch keiner drauf getippt, dass in den ersten 2 Jahren der Sky-Ära, so nenne ich sie jetzt mal, der Meister 2-mal ein und derselbe ist und das die SG Flensburg-Handewitt ist. Ich glaube, das hätte so vor 3 Jahren doch echt kein Mensch voraussagen können. Wie das geklappt hat, wollen wir mit Dirk Schmeschke besprechen. Wir gehen natürlich wieder chronologisch durch die ganze Karriere. In den 80ern hat Dirk Schmeschke ja eine tolle Spielerkarriere auch beim Vorgängerverein damals noch der SG Flensburg-Handewitt gehabt. Und das war ehrlich gesagt ein totaler Unfall, dass er überhaupt da gelandet ist, muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, die Geschichte der SG wäre sonst, ist gut möglich, dass er einfach ganz anders verlaufen wäre. Inzwischen ist er seit vielen Jahren der Manager, erzählt so ein bisschen über seine Aufgaben dort, über seine Arbeit, unter anderem auch zum Beispiel, wie bringt man denn eigentlich Geld ran? Wie kriegt man Sponsoren in einer Region, wo, naja, die Kohle jetzt nicht unbedingt auf der Straße rumliegt, kurz vorm Ende von Deutschland sozusagen, kurz vor Dänemark. Er hat in den letzten Jahren die Zukunft festgezurrt, besser gesagt in den letzten Monaten die Zukunft der nächsten Jahre festgezurrt. Johannes Goller 2023, Magnus Rött 2023, Benjamin Buric, der Torwart sogar bis 2024, so könnte man noch weitermachen, Franz Semper kommt ja noch dazu. Das sieht verdammt gut aus, das neue Gerüst. Das steht aber mal sowas von reingehauen bei der SG Flensburg-Handewitt. Vielleicht auch, weil der Chef bald geht. Hat er jetzt alles festgezogen und macht sich dann vom Acker. Sowas zum Beispiel besprechen wir heute mit ihm. Ich wünsche euch viel Spaß mit Folge 21 von Hand aufs Herz. Der erste Geschäftsführer eines HBL-Vereins gibt sich die Ehre, Dirk Schmeschke. So, das ist eine Episode Hand aufs Herz, auf die ich mich schon sehr, sehr lange freue. Ob der Ereignisse der letzten 2 Jahre, 2-mal ist die SG Flensburg-Handewitt Meister geworden. Ich weiß nicht, ob man das so vorhersehen konnte. Wenn es einer vorhersehen konnte, dann sicher unser heutiger Gast. Dirk Schmeschke, der Chef der SG. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, wir müssen erstmal den gestrigen Abend vielleicht noch aufarbeiten. Man hört es vielleicht noch leicht an meiner Stimme. Ich durfte gestern mal die große Begegnung mit dem legendären Mazedonier in Flensburg machen. Da saßen wir gestern noch nach eurem Spiel gegen den BHC. Was ist das ein Stück SG-Geschichte eigentlich, dieser Mazedonier? Du hast mir das ein bisschen so erklärt, als würde dieses Lokal zu diesem Club gehören sozusagen.
Ja, mit Sicherheit auch. Es gibt sicherlich in der langen Geschichte der SG, also nicht nur der SG Flensburg-Handewitt, sondern auch der SG Weiche-Handewitt, die ja davor, ich sag mal, die eigentlich die Mutter der SG Flensburg-Handewitt ist, zusammen mit dem TSB Flensburg. Auch andere Gaststätten hier in der Region, wo SG-Geschichte geschrieben worden ist. Aber in der Geschichte der SG Flensburg-Handewitt ist das Mazedonier schon was Besonderes. Ich glaube, im Mazedonier ist eigentlich noch kein Handballer gewesen, der nicht irgendwie, ich sag mal, Weltruhm genießt oder so. Das hat sich mittlerweile so etabliert, dass wenn Mannschaften über die Jahre hier in Flensburg spielen, dass man sich, wenn dann die Möglichkeit besteht, dass man sich dann hinterher in Mazedonien trifft. Und das ist eigentlich ein schöner, ruhiger Ort. Man trifft sich da auch teilweise mit Fans. Wie gesagt, auch der gestrige Abend war schön, war ja nett. Und von daher ist das schon auch eine kleine Kultkneipe für uns Handballer.
Wahnsinnig gastfreundlich, die Wirte da. Wird mal ganz toll empfangen. Obwohl ich das erste Mal da war, hatte ich das Gefühl, ich gehöre schon zum Inventar so ungefähr. Wie hat das damals angefangen? Wie ging das los, dass das so mit euch verbunden wurde, dieses Lokal? Oder ihr mit dem Lokal verbunden?
Ja, das hat eigentlich damit angefangen, dass die ganze Familie, die das Mazedonier betreibt, die ja alle mitarbeiten und mithelfen, ja aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen und hierher gekommen sind. Der älteste Bruder ist dann als Erster hergekommen. Und das ehemal oder alle, ich sag mal, Länder im heutigen Jugoslawien sind ja sehr handballverrückt. Mhm. Und die haben natürlich auch ihre Handballleidenschaft mit hierher gebracht. Und dann sind die ersten Spieler da mal essen gegangen und die haben natürlich auch, wie du gesagt hast, durch ihre Gastfreundschaft sehr schnell auch Kontakt geknüpft. Und mittlerweile ist eben auch so, dass zum Beispiel Benjamin Burisch sich sehr wohl da fühlt und die sich auch außerhalb des Handballs, wenn das notwendig ist, um Spieler kümmern. Und so ist das eigentlich auch entstanden vor bestimmt 25, 30 Jahren.
Das heißt, Sie übernehmen so ein bisschen integrative Aufgaben oder was heißt abseits des Handballs
drum? Ja, auf jeden Fall, was ich auch gut finde und die selbst auch sehr gut integriert sind, deren Kinder auch mittlerweile, ich sag mal, hier aufgewachsen sind. Die eine Tochter von Safet hat bei uns ein Praktikum gemacht, also integrationsmäßig schon ein Vorbild, kann man sagen.
Ja. Und apropos Benjamin Buric, da gab es ja gestern sehr gute Neuigkeiten. 5 weitere Jahre oder jetzt auf 5 Jahre ausgedehnt, bis 2024 habt ihr den Vertrag festgezurrt. Wie viel hatte der Mazedonier damit zu tun? Er saß gestern nach dem Spiel auch noch wieder kurz dort.
Naja, sicherlich auch. Auch da steckt auch ein Anteil Mazedonier drin, aber ich glaube, dass Benko, als er hergekommen ist, gemerkt hat, was für ein Verein wir sind, wie wir Handball leben. Wir haben ja auch schon eine Geschichte mit vielen Spielern, die auch aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen sind und er sich hier sehr wohl fühlt. Er ist ja der Spieler, der im Grunde vom weitesten Fleck Europas hierher kommt und ich glaube schon nach 1,5 Jahren gemerkt hat, hier kann ein Punkt sein, wo ich vielleicht auch meine 10 Jahre voll mache. Als er die Nummer von Jan Holpert haben wollte, haben wir gesagt, das geht nicht, weil Jan Holpert ist hier eine Legende. Und das Erste, was er gesagt hat, okay, dann ändere ich jetzt meine Nummer. Ich mache aus der 12 eine 1 und dann sorge ich dafür, dass ich vielleicht selbst auch hier Legende werden kann. Und das finde ich eigentlich eine richtig gute Einstellung. Wenn man sich zu einem Verein wie die SG kommt, dann sind wir eigentlich auch interessiert daran, dass Spieler lange bleiben, weil das auch für Kontinuität spricht. Und Benko hat sich jetzt relativ früh dafür entschieden, hier zu bleiben. Und er ist im besten Torhüteralter und ich glaube, da werden wir noch viel Freude an ihm haben. Zusammen mit Thorben Bergerud, ne? Also wir haben ein sehr gutes Gespann und wir wollen mal sehen, ob das dann auch klappt und funktioniert, dass wir beide halten können. Aber ich bin schon mal froh, dass wir mit Benko jetzt einen Torwart-Flock reingesetzt haben.
Überrascht eigentlich, wie schnell und problemlos er die großen Fußstapfen, in die er damals getreten ist, von Matthias Andersson füllen konnte. Es sind ja erst 1,5 Jahre, die er da ist, aber man hat das Gefühl, der ist schon absolut fester Teil. Also man verbindet so den Erfolg der SG auch sehr stark mit ihm, habe ich das Gefühl, seit er bei euch spielt.
Ja, also das war auch unsere größte Sorge. Was machen wir, wenn Matthias seine Karriere beendet? Wir haben dann ja leider auch zeitgleich Kevin Möller nach Barcelona verloren, was ich dann auch damals auch verstehen konnte, weil er auch mehr spielen wollte. Und Matthias war schon ein überragender Torwart, auch nicht nur in den letzten 5 Jahren, sondern auch in seiner Geschichte der Bundesliga und wo er überall gespielt hat. Er war ja auch in Spanien und hat auch in Spanien gespielt. Und deswegen haben wir uns sehr frühzeitig eigentlich der Torwartfrage gewidmet und haben uns dann sowohl für Benko, also Benjamin, als auch für Thorben entschieden. Und die beiden haben das richtig gut gemacht und ich bin eigentlich froh, dass wir diese Frage dann auch so gut gelöst haben.
Habt ihr gestern bekannt gegeben, direkt vorm Spiel, gestern gegen den BHC, also ihr wisst ja, wir zeichnen immer so auf, wenn sich das halt ergibt, das Spiel liegt natürlich schon ein bisschen zurück, wenn ihr jetzt die Episode hier hört, wenn wir trotzdem nochmal zurückschauen, ihr wart ja lange jetzt auswärts unterwegs, ihr hattet glaube ich insgesamt 4 Auswärtspflichtspiele in Folge und dann endlich wieder zu Hause, war der 31. Bundesliga-Heimsieg in Folge. Was macht euch gerade unbesiegbar, was deutsche Teams angeht, zu Hause in der Flens Arena?
Ja, ich hoffe, auch unser Selbstbewusstsein und auch die Erfahrung der letzten 2 Jahre, die wir gemacht haben, weil es ist schon wichtig, wenn man oben dabei sein will, gerade in dieser Saison, die ja sehr eng ist, dann ist es schon wichtig, dass man zu Hause gewinnt. Und ich finde, wir bilden da gerade eine sehr gute Einheit, wie eigentlich die letzten Jahrzehnte sowieso, aber mit unseren Zuschauern, die spüren, dass wir in dieser Vielzahl von Spielen, die wir haben, die Unterstützung brauchen und dass wir um da oben dabei zu sein, was wir jetzt ja wieder sind, was mich auch freut, müssen wir auf jeden Fall die Heimspiele als erstes gewinnen. Und das haben wir die letzten Jahre gemacht. Und das war sicherlich ein wichtiger Punkt, warum wir auch am Ende jetzt zweimal hintereinander deutscher Meister geworden sind. Und die Hölle Nord ist nun mal eine Festung im deutschen Handball und soll es auch gerne so bleiben.
Ja. Letztes Jahr ungeschlagen, 17 Heimspiele, 17 Heimsiege. War das mal, wir werden ja noch auf deine Anfangsjahre hier zurückschauen, bist ja inzwischen sehr lang hier. War das denkbar, dass man mal so eine Macht hier hinstellt, die zu Hause kein einziges Spiel mal verliert in der kompletten Saison?
Naja, es hat es ja schon mal gegeben, 2004, lange her, wo wir auch schon deutscher Meister geworden sind. Aber ich sag mal, dieses, was ich gerade gesagt habe, dieses Selbstbewusstsein, das sich jetzt entwickelt hat, ist hier auch in den letzten 5 Jahren entstanden. Ich muss eigentlich sagen, dass ich glaube, der ersten großen Schritt, den wir in dese Entwicklung gemacht haben, war der Champions League-Sieg 2014. Mhm. Die SG hat ja vorher schon auch einiges gewonnen. Ist ja nicht so, dass die SG, ich sag mal, vor 2018 nichts gewonnen hat. Aber was in den letzten 6, 7 Jahren hier passiert ist, dank der guten Arbeit auch der Trainer, erstmal Lubomir Vranjes, ich sag mal, ein glückliches Händchen bei der Entwicklung der Mannschaft. Und dann, was ich überragend finde, mit Mike Machulla, die letzten 2 Jahre, das ist schon, oder die letzten 2 Saisons, das ist schon ziemlich außergewöhnlich und gut. Und diese Kontinuität, die sich eigentlich über die vielen Jahre entwickelt hat, sind jetzt auch in den letzten 5, 6 Jahren auch belohnt worden. Und wie gesagt, darauf darf man sich nicht ausruhen. Tun wir auch nicht, aber das macht uns schon oder kann uns schon ein bisschen stolz machen, was wir hier oben erreicht haben. In so einer Region wie hier oben, so direkt an der dänischen Grenze, so eher so ein Wirtschaftsnotstandsgebiet, sag ich mal.
Ja, ist das so?
Ja, hier ist ja viel Industrie gibt es hier ja nicht. Ja. Und es ist aber trotzdem eine tolle Region mit tollen Unternehmen aus anderen Bereichen die wir alle gebündelt haben, von beiden Seiten der Grenze. Und nur so, glaube ich, können wir es auch schaffen, hier oben auf diesem hohen Niveau Handball zu spielen.
Ja. Wenn wir mal auf den oder machen was von der Aktualität rückwärts sozusagen. Die diesjährige Saison, es schwebt ja so ein bisschen dieses unfassbare Duell, was ihr euch mit Kiel geliefert habt im letzten Jahr. 4 Minuspunkte hattet ihr, Kiel hatte 6, die dann nur zur Vizemeisterschaft gereicht haben. Man hat so das Gefühl, man darf sich überhaupt keine Niederlagen mehr leisten, wenn man Meister werden will. Bis jetzt seid ihr Tabellenführer wieder, steht aktuell bei 6 Minuspunkten, also schon 2 mehr als in der letzten Saison. Wie war der Saisonstart? Wie ist euer Blick so drauf auf, ja, jetzt haben wir ja knapp die Saisonhälfte so langsam erreicht?
Ich finde immer noch sehr zufriedenstellend, weil wir haben in den letzten 2 Jahren auch parallel einen ziemlichen Umbruch in der Mannschaft durchgeführt. Wir haben, nachdem wir Deutscher Meister 2018 geworden, haben wir 6 Spieler verloren oder haben ihre Karriere beendet und wir haben 6 neue Spieler geholt und dann sind wir gleich im nächsten Jahr wieder Deutscher Meister geworden mit diesem, ich sag mal, Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem THW Kiel. Im Jahr davor war es mit den Rhein-Neckar-Löwen. Und in diesem Jahr habe ich schon erwartet, dass es schwieriger wird, weil dieser Umbruch oder die Weiterentwicklung der Mannschaft ist ja noch nicht abgeschlossen. Das wird auch noch die nächsten Jahre so weitergehen. Aber dass wir in einem Umbruch oder einer Weiterentwicklung einer Mannschaft das auf diesem hohen Niveau schaffen, das überrascht mich schon ein bisschen, beruhigt mich aber auch, weil ich glaube da, dass Mike und ich oder auch der Verein als solches gute Entscheidungen getroffen hat, wie die Mannschaft auch in der Zukunft aussieht. Also wir haben jetzt eine gute Mischung aus Spielern, die sehr jung sind, aber schon auf sehr hohem Niveau, die sich auch hin zur Weltklasse entwickeln können. Also beste Beispiel ist eigentlich Magnus Röth, der zu uns, oder den wir das erste Mal gesehen haben, als er 17 Jahre alt war. Und jetzt ist er 21, wird 22 und ist schon in der Nähe, einer der besten Linkshänder der Welt zu werden. Und das sind natürlich so Momente oder auch Spieler, die uns die uns dann auch erfreuen, die Zuschauer erfreuen und die dann auch super gut hierher passen. Deswegen haben wir auch mit ihm frühzeitig verlängert.
Die ganze Kaderplanung, da haben wir noch eine Menge zu bereden. Bei Magnus Rött, also gestern ist er auf die Hüfte geknallt, musste dann, hat in der zweiten Halbzeit nochmal gespielt, musste dann raus. Wisst ihr schon, wie ernst es bei ihm ist? Droht da ein längerer Ausfall oder ist das relativ glimpflich ausgegangen?
Das hoffe ich nicht. Das wissen wir definitiv und genau heute im Laufe des Tages. Mhm. Mein Gefühl sagt mir, dass es hoffentlich gut ausgeht, aber wie gesagt, da müssen wir jetzt die Meinung und die Diagnosen der Ärzte abwarten. Es sah auf jeden Fall nicht gut aus und hat ziemliche Schmerzen gehabt. Mhm. Er ist ja zweimal auf die Hüfte geknallt und dann auf dieselbe Stelle. Mhm. Aber ich hoffe, dass das gut geht. Wir haben jetzt bis Weihnachten noch 9 Spiele und da brauchen wir ihn schon.
Ja. Er hat ja eine unglaubliche Last getragen dieses Jahr, ne? Also durch Holger Glandos Schulterverletzung auch ist er ja der absolute Mann erstmal im rechten Rückraum, ne?
Genau, auf der einen Seite war es so geplant, dass er viel spielt, aber dass er so viel spielen muss, war eben nicht vorhersehbar. Er hat das gut gemacht, aber das bringt natürlich so einen jungen Mann auch an seine Grenzen, zumal er ja auch mittlerweile eine wichtige Rolle in der norwegischen Nationalmannschaft spielt. Das kommt ja dazu. Also wenn wir jetzt am 26. unser letztes Heimspiel haben, dann geht das ja relativ schnell weiter und die Europameisterschaften beginnen und da bleibt dann auch nicht viel Zeit für seinen Körper, dass er sich da erholen kann. Mhm. Deswegen müssen wir schon versuchen, so ein gutes Mittelmaß zu finden, dass wir ihn so gut schonen, wie es geht. War gestern nun nicht möglich, weil er eben auch zweimal diese unglückliche Situation hatte. Aber ich hoffe trotzdem, dass er die Saison einigermaßen gesund durchstehen. Ja.
Ich höre immer wieder von unseren Sky-Handball-Experten, da sind sich alle einig, Schwalbe, Heiner und Kretsche mahnen immer wieder so an. Es ist einerseits toll zu sehen, wie der mit seinen 2,04 Meter ist er ja, glaube ich, groß, ist unglaublich, wie der in die Lücken reingehen kann, wie beweglich er ist. Aber man hat so das Gefühl, müsste er sich nicht mal etwas schonen und vielleicht sich mehr Abschlüsse von 9-10 Metern nehmen, was er ja durchaus auch im Kreuz hat, um nicht immer diesen körperlichen Verschleiß zu haben, mit dem er seine Tore irgendwie erarbeitet.
Na, gebe ich dir zum Teil recht, aber er ist noch jung und er ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Er wird das sicherlich irgendwann auch vielleicht ein bisschen mehr drauf beschränken, dass er sagt, ich werfe dann eher mal auch von 9 oder 10 Meter, was er auch kann. Aber das ist nun mal seine Art zu spielen und für einen Menschen mit dieser Körpergröße und auch dieser Körperkraft, die er eigentlich hat, ist er unglaublich beweglich, wie ich finde. Und das ist ja auch das, was ihn auszeichnet und auch hervorhebt gegenüber anderen Linkshändern. Also in der Qualität auf der Welt gibt es nicht so viele.
Wenn man so groß ist, tendieren ja eigentlich, glaube ich, schon in jungen Jahren ganz viele zu werfen und nicht so sehr ins 1-gegen-1 und in die Lücken zu gehen. Weißt du eigentlich, wie das bei ihm war? Wie hat er sich diesen Spielstil angeeignet, dass er mehr die Tiefe sucht als die Höhe, so sage ich es mal?
Naja, als er hierher gekommen ist und jung war, hat er eigentlich so gut, wenn er gespielt hat, so gut wie gar nicht aufs Tor geworfen. Okay. Auch weil er vielleicht, ich sag mal, noch zu viel Respekt hat und sich auch das noch nicht zugetraut hat. Mittlerweile ist er ja ein Spieler, der in der Lage ist, pro Spiel, ich sag mal, zwischen 5 und 9 Toren zu machen. Und das ist etwas, was er hier gelernt hat. Da hat er, glaube ich, viel von Holger Glandorf auch gelernt. Erinnert mich manchmal schon so ein bisschen auch an Holger. Holger ist ja auch einer, der immer dahin geht, wo es auch richtig weh tut oder dahin gegangen ist, wo es richtig weh getan hat. Und ich glaube, dass er die ersten Jahre viel von Holger gelernt hat und mittlerweile eben auch sich seinen eigenen Stil zugelegt hat.
Ja, ja. Von Holger Glandorf kann man natürlich auch, also das ist ja, keiner hat mehr Feldtore in der Handball-Bundesliga gemacht als der, ne? Da hat er ja auch den perfekten Lehrmeister sozusagen.
Genau, so war es ja auch geplant und ich glaube, er selbst hat auch, also Magnus weiß, was er Holger auch zu verdanken hat und was er von ihm gelernt hat.
Ja. Die letzten 2 Jahre, ich fange mal so an. Welche Meisterschaft war denn eigentlich unglaublicher? War es die erste, weil es nach so vielen Jahren Warten mal wieder eine gab? Oder die zweite, die gefühlt so unvermittelt kam, weil ihr ja auch danach, nach diesem Meisterschaftsjahr auch viele entscheidende Spiele, wir haben ja Matthias Anders schon zum Beispiel schon angesprochen, abgegeben habt?
Boah, gute Frage. Also ich hab ja das Glück gehabt, schon einige deutsche Meisterschaften zumindest als Manager oder Geschäftsführer gewinnen zu können. Und eigentlich, wenn ich über diese Frage so nachdenke, ist eigentlich jede Meisterschaft was Außergewöhnliches. Mhm. Also wenn ich wählen würde oder sollte, könnte ich das eigentlich nicht. Also ich fand es unglaublich, die erste Meisterschaft nach 2004, die wir 2018 gewonnen haben, da erinnere ich mich dran, dass ich in der Halbzeit bei euch, also bei Sky, gesessen habe, Interview, und es stand 12-12, und zu dem Zeitpunkt waren wir nicht deutscher Meister. Mhm. Und wir haben da gegen eine Mannschaft aus Göppingen gespielt, die wussten wir alle, die waren vorher auf Mallorca, die sind nur mit 9 Leuten hier gekommen, und haben wir gedacht, und alle haben gesagt, okay, das schaukelt nicht schon locker weg. Und Göppingen, die haben damals gekämpft wie die Wilden.
War, glaube ich, irgendwie der Torwart musste sogar als Ersatzfeldspieler
genau,
also das werden. War, so, ne? Die waren auf der allerletzten Rille.
Und man hat eben auch gemerkt, dass der Druck enorm groß war. Und wir haben auch den Mut gehabt, oder ich habe dann auch den Mut gehabt und gesagt, das wird schon funktionieren. Und wir planen einfach mal vorsorglich, keine Meisterfeier, das macht man ja nicht, aber einen Saisonabschluss im größeren Rahmen. Also das war dann schon groß geplant, so Größenordnung für 15.000 Leute. Und dann in der Halbzeit, als dann 12-12 stand, habe ich dann die Frage gekriegt, so, Herr Schmeschke, jetzt, wenn Sie das jetzt so sehen, sind Sie gerade nicht deutscher Meister? Und dann sage ich, ja, das stimmt, was soll man dazu sagen? Also, und neben mir saß Lars Christiansen, der war dann da auch Studiogast, und der sagte dann ganz locker, ja, das wird schon. Also spätestens nach einer Viertelstunde haben wir das im Griff, und das war aber nicht so. Also wir haben das ja im Grunde mit dem Schlusspfiff so quasi geschafft.
Ja, ja.
Und da habe ich gesagt, wenn das in die Hose gegangen wäre, dann wäre ich erstmal nach Sibirien
gefahren. Und ich weiß, war es am Ende 1 oder 2 Tore?
Es waren, glaube ich, 2, aber es war gefühlt war es eigentlich ganz knapp. Ja. Und es war sehr eng, und muss man auch sagen, also Göppingen hat, was ich dann gut finde, Göppingen hat dann auch bis zur letzten Minute alles gegeben, ja, wie sich das im Sport ja auch gehört, und von daher war es dann auch umso schöner, als wir gewonnen haben. Mhm. Und im Jahr darauf hat es mich dann umso mehr für unsere jungen Spieler gefreut, weil die sind ja hergekommen, wir haben ja 6 neue Spieler gehabt, und die sind dann hergekommen und haben immer vor sich dieses Bild, wir kommen jetzt gerade zum deutschen Meister,
ja,
und dann machen wir das im Grunde ein Jahr nochmal wieder mit einem Johannes Goller, mit einem Magnus Röth, die also richtig jung auch noch sind, Thorben Bergerüth, und die sich jetzt eben auch schon deutscher Meister nennen können. Also jede Meisterschaft hat was Besonderes und was Außergewöhnliches.
Wie war es denn dann? Also du warst ja auch mal eine Zeit weg dann beim HSV, hast auch dort eine Meisterschaft gefeiert, aber trotzdem, ich glaube, der SG hing ja auch so ein bisschen der Ruf des ewigen Vizemeisters nach. Als ihr das dann 2018 nach 14 Jahren mal wieder gebrochen habt, da müssen ja Emotionsexplosionen gewesen sein, die man kaum beschreiben kann. Ne? Kannst du es uns trotzdem ein bisschen erklären, wie man sich das damals vorstellen muss?
Ja, das war auch so. Ne? Also ich glaube, wir sind alle erstmal wie wild durch die Halle gerannt, also jetzt 2018. 2004 bei der ersten Meisterschaft, da war ich schon in Hamburg, die hier gewonnen wurde. Aber da kann ich mir es ähnlich vorstellen. Also die es dann erzählen, sagen, dass das Gefühl da ähnlich gewesen ist. Mich hat eigentlich immer genervt, dass wenn man 10-mal Zweiter geworden ist, dass man dann immer von diesem ewigen Vize redet. Mhm. Also es gibt nach wie vor unglaublich viele Mannschaften, nicht nur ja in Deutschland eigentlich, die froh und stolz sind, wenn sie es schaffen, mal Zweiter zu werden. Ja. Und ich finde, da muss man auch riesen Respekt vor haben, dass man das so konstant schafft. Und ich habe mal irgendwann so gesagt, wenn man es schafft, 3-mal Vizemeister zu werden, das ist also wie eine deutsche Meisterschaft. So auch und dann hätten wir schon ein paar deutsche Meisterschaften mehr, weil diese Vizemeisterschaft hat uns ja auch berechtigt und qualifiziert für Champions League, darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Und das ist eben auch ein großer Erfolg. Und diese Konstanz über die Jahre, finde ich, zeichnet die SG Flensburg-Handewitt auch aus. Und es ist immer vergessen worden, dass die SG, bevor sie bevor sie deutscher Meister geworden ist zum ersten Mal, auch schon mehrere deutsche Pokalsiege und Europapokalsiege gehabt hat. Aber das wird dann, ich sag mal, so ein bisschen beiseite geschoben. Und ich glaube und bin sicher, dass man jetzt nicht mehr vom ewigen Zweiten redet.
Nee. Ja, jetzt seid ihr ja der amtierende Doppelmeister. Da macht das auch keinen Sinn mehr. Ne?
Nee, genau.
Ja. Ja, und wie war es dann? Auf dem, wie viele kamen dann zur Meisterfeier im Endeffekt, die mit 15.000 Mal als Saisonabschluss geplant war? Wie viele
ja, die waren dann auch da, die 15.000. Ja. Also die Halle war voll. Wir haben schon während des Spiels vor der Halle natürlich ein großes Programm gehabt. Und als wir dann rausgegangen sind und da auch, das war sehr emotional, 6 Spieler verabschiedet haben mit der deutschen Meisterschaft. Mhm. Das war schon.
Langjährige teilweise, ne? Wir sind hier gerade die Treppe hochgegangen in eurer Geschäftsstelle, wo eine riesen 10 steht, gebaut aus ganz vielen Fotos. Thomas Mogensen war ja so einer, der dann verabschiedet wurde.
Ne? Genau, also Thomas war ja ist eigentlich die Verkörperung des SG-Herzens schlechthin der letzten Jahre. Matthias Andersson ist gegangen und Henrik Toft-Hansen hat uns verlassen, Jakob Heinl hat dann aufgehört und ist nach Dänemark gegangen. Also das ist ja auch ein Spieler, der, ich sag mal, keine Ahnung, seit man denken kann, bei der SG spielt, Jakob Heinl.
Seit 94
oder so? Ja, also über 20 Jahre, glaube ich. Aber deswegen bin ich auch sehr froh, dass er jetzt wiedergekommen ist und uns hilft, was er sehr gut macht. Ja. Weil das ist ja das Gefühl, man hat ja das Gefühl, er war nie weg. Aber diese beiden Dinge, also die deutsche Meisterschaft gewinnen und dann auch noch so verdiente Spieler zu verabschieden, das war schon alles sehr emotional an diesem Tag. Und das hat man auch gemerkt, weil die Feier war schon, die hat man, die bleibt im Kopf. Auch alle, die dabei waren, da bin ich ziemlich sicher.
Was bleibt dir so im Kopf konkret von der Feier? Oder ist das auch etwas verschwommen? Der Kaltgetränke?
Nee, also mir bleibt dieses Bild vor der Halle, dieser Blick auf die Halle und diese Menge von Menschen, die sich einfach nur gefreut haben mit uns zusammen. Das bleibt so in meinem Kopf und auch, ich glaube, wie wir alle das genossen haben, also auch diese Freude. Das ist, wenn man so eine Meisterschaft gewinnt, dann ist es im ersten Moment pure Freude. Aber man muss eben auch wissen, wir haben es nicht gemacht, aber wenn wir an dem Tag eben diese Meisterschaft nicht gewonnen hätten, dann wäre auch eine riesen Trauer da gewesen. Ja, ne? Ja. Und das gehört zum Sport ja auch dazu. Und das muss man eben dabei auch wissen und auch respektieren, dass eben wo Siege sind, sind auch Niederlagen.
Ja. Für in dem Fall ja ganz bitter für die Rhein-Neckar-Löwen, ne? Die gefühlt schon voll auf dem Weg zur Meisterschaft waren und dann so ein bisschen selber auch weggeworfen haben, weil irgendwie nach ihrem Pokalsieg so ein bisschen die Luft raus war. Habt ihr vielleicht auch diesem Löwen-Pokalsieg so ein bisschen die Meisterschaft zu verdanken?
Ja, kann gut sein. Also es ist häufig ein Grund, dass irgendwo so Schnittstellen in einer Saison sind, wo man sagt, da hat sich das dann entschieden. Ich glaube, wir haben die Meisterschaft gewonnen, nachdem wir in Montpellier im Viertelfinale ausgeschieden sind. Wir wollten eigentlich nach Köln und haben da eine ziemliche Klatsche auch gekriegt. Und das war mitten im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Eigentlich waren die Rhein-Neckar-Löwen ja schon weg und wir kommen dann wieder zurück und spielen 3 Tage später in Kiel und wir gewinnen in Kiel. Und ich glaube, das war der eigentliche Schlüssel zur Meisterschaft. Und dann passiert es eben noch, dass Melsung bei den Rhein-Neckar-Löwen gewinnt. Also das war dieser glückliche Umstand, was im Sport dann nun mal so passiert, dass das auch ein bisschen Glück dazu gehört, aber auch solche Momente es einfach gibt. Und da haben wir gemerkt, jetzt können wir Deutscher Meister werden. Und das war eben auch ein sehr entscheidender Moment in dieser Saison.
Kannst du uns diese Abfolge, fand ich, ich habe das Spiel damals für Sky kommentiert und so dumm wie das klingt, aber ich weiß noch, dass ich irgendwann fassungslos vor dem Monitor saß bei diesem Montpellier-Spiel und gesagt habe, das ist doch nicht Flensburg, was da gerade passiert. Ich weiß das Ergebnis ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber es war ja wirklich himmelschreiend deutlich. Wie habt ihr das geschafft, so kurz danach wieder auf den Beinen zu stehen und im Endeffekt die Spiele zu gewinnen, die euch zur Meisterschaft geführt haben?
Ja, ich glaube, dass der entscheidende Punkt ist dann, dass wir die Ruhe bewahrt haben und dass man dann nicht in Hektik verfällt und alles in Frage stellt, weil solche Tage wie in Montpellier, die sind Die sind nicht gut und die sind tun auch weh. Und aber man muss wissen, solche Tage gibt es. Da kann man machen, was man will. Dann geht auf einmal alles in die Hose. Mhm. Ne? Also dann kommen die Pässe nicht an, dann stimmt das Timing nicht und das potenziert sich dann häufig in so einem Spiel. Und genau wie es Spiele gibt, die überragend sind, gibt es eben auch solche Spiele, die mal komplett in die Hose gehen. Und das war so ein Spiel. Und dann muss man eben weiter an die Mannschaft glauben. Das hat Mike sehr gut gemacht. Ich glaube, wir alle haben dann auch wirklich versucht, die Ruhe zu bewahren, mhm, und auch nicht viel Zeit gehabt, weil, wie gesagt, wir sind dann zurückgeflogen, konnten einmal trainieren und sind dann nach Kiel gefahren. Und ich sag mal, dann nach Kiel zu fahren, das ist ja nun nicht gerade die einfachste, ja, Aufgabe, die man so in der Liga dann kriegt. Ja. Und wir gewinnen in Kiel. Und das hat dann, ich sag mal, uns alle auch bestärkt. Und ich glaube, dieses Gefühl nehmen wir im Moment auch mit, dass also die Mannschaft auch, dass sie weiß, man muss immer nach vorne schauen und immer sehen und immer den Blick aufs nächste Spiel richten. Mhm. Das ist eigentlich das, was uns im Moment gerade auszeichnet.
War es für dich persönlich? Ich glaube, das ist eben schon so ein bisschen durchgekommen, dass ich diese, dass du das nicht gerechtfertigt findest und dich das auch nervt, dieser Ruf des ewigen Zweiten. War für dich das auch irgendwie so gefühlt das Ende einer langen Reise, als ihr dann endlich mal wieder ganz oben auf dem deutschen Handballthron standet?
Ja, kann man vielleicht so sagen, weil man arbeitet ja dafür, Erfolg zu haben und auch Spaß am Erfolg zu haben. Und die Meisterschaft 2018, glaube ich, war nach diesen 14 Jahren für alle schon so eine Art Befreiungsschlag. Mhm. Wie gesagt, wir haben da vor den deutschen Pokal gewonnen, wir sind Champions-League-Sieger geworden und Europapokal, der Pokalsieger, haben wir auch noch gewonnen. Mhm. Aber die deutsche Meisterschaft ist eben immer, ich sag mal, von der sportlichen Leistung her sehr hoch zu bewerten, weil das eine konstante Leistung über eine ganze Saison beinhaltet und dass man dann über so einen langen Zeitraum die Nerven behält, konstant, ich sag mal, das Level hochhält, das befreit dann schon auch. Mhm.
Lubomir Vranjes, das ist schon angeklungen, der hat natürlich diesen Kader aufgebaut, entwickelt. Er hat eine Champions League, ja auch relativ überraschend. Also ihr seid sicher nicht damals als Favorit nach Köln gefahren. Er hat eine Champions League-Titel hierher geholt. Die zwei Titel hat dann aber Mike Machulla eingefahren in seinen ersten zwei Jahren, was ich irgendwie immer noch eine unfassbare Geschichte finde. Wie ist dein Blick, wie groß ist der Anteil von Mike an diesen zwei Titeln, die er da eingefahren hat, an der Doppelmeisterschaft?
Ja, der ist schon groß. Also wenn ein Trainer mit einer Mannschaft deutscher Meister wird, dann ist das erstmal ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Aber ich glaube, Mike hat dann das Vertrauen gerechtfertigt und hat nochmal andere und neue Wege beschritten, die Arbeit von Lubo sicherlich auch noch weiterentwickelt haben. Er hat ja unter Lubo gelernt und gearbeitet, 5 Jahre, war ja auch kurz nochmal Spieler hier bei der SG und hat vieles mitgenommen. Aber das Gute ist, er ist seinen eigenen Weg gegangen. Er hat also Lubo nicht kopiert, sondern was ich finde, und deswegen haben wir ihm auch das Vertrauen gegeben, er hat im Grunde die letzten 2-3 Jahre unter Lubo auch schon angefangen daran zu arbeiten, Cheftrainer zu werden.
Mhm. War für dich schon deutlich sichtbar.
Ja, das muss man auch. Das, also wenn man kann ja nicht ewig, wenn man ambitioniert ist, nicht ewig Co-Trainer bleiben. Also nahezu jeder Trainer hat mal entweder als sehr junger Trainer oder als Co-Trainer auch angefangen oder hat irgendwo eine Entwicklung durchgemacht. Und er hat ja vorher schon sowohl als Spielertrainer als auch als Trainer gearbeitet, aber nicht bei einem Verein der Größenordnung, wie der SG Flensburg-Handewitt. Aber als dann Lubo sich entschieden hat, nach Veszprém zu gehen, lag es relativ nahe, dass wir uns auch für Mike entscheiden. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Entscheidung gewesen. Und er hat zumindest auch von mir richtig viel Vertrauen gekriegt und das hat er auch gerechtfertigt. Ja. Und das hat sich dann auch relativ schnell, ich sag mal, in unserem Verein so durchgesetzt. Und das Gute war, dass die Spieler sofort auch seine Autorität anerkannt haben. Mhm. Und das ist eben auch das Wichtige. Deswegen, ich habe, was Trainer anbelangt, eine besondere Meinung dazu. Also es gibt eigentlich immer Trainer, die zu einer Mannschaft passen. Also es gibt nicht den richtigen und den falschen, es gibt die Trainer, die zu einer Mannschaft passen. Und sowohl von den Emotionen her, von der Arbeit her, von dem Umgang miteinander und solange ich eben auch als Geschäftsführer oder auch beim HSV gearbeitet habe, war mir eigentlich immer wichtig, dass insbesondere auf der Trainerposition eine hohe Kontinuität ist.
Warum passt das? Was passt bei Mike? Kannst du das irgendwie erklären? Warum passt er zu dem
Team? Nein, das merkt man dann, wenn die anfangen zu arbeiten. Das merkt man. Also es gibt viele gute Trainer, die ich also auch über die Jahre kennengelernt habe, auch in der Liga. Aber da, wo der Erfolg ist, da muss man auch sagen, da funktioniert das. Da haben gute Trainer ein Gespür dafür, dass sie auch Dinge mal verändern müssen, dass sie offen sein müssen für andere Dinge, aber die auch eine natürliche Autorität hat. Das war bei den Mannschaften, die große Erfolge gefeiert haben, immer so. Mhm. Also der FC Barcelona arbeitet seit, ich weiß nicht, 10 oder 12 Jahren mit dem gleichen Trainer. In Montpellier ist, glaube ich, 25 Jahre mit dem gleichen Trainer gearbeitet
worden. Der ist auch seit 94.
THW Kiel hat sehr lange mit Nocker und dann danach mit Alfred gearbeitet. Ja, und da gibt's eben viele Beispiele. Die Rhein-Neckar-Löwen sehr lange mit Nikolai und wir eben sehr lange jetzt die letzten Jahre mit Lubo und mit Mike. Und davor gab es eben auch Trainerphasen, wo bei der SG sehr lange mit Kent Harry Andersen zusammengearbeitet worden ist oder mit anderen Trainern, die eben auch sehr erfolgreich waren, weil sie eben auch sehr lange da waren. Und da kann sich dann auch was entwickeln.
War das eigentlich... war das so dem Umfeld, auch Sponsoren, aber auch Fans und allen, war das leicht zu verkaufen, dass man sagt, Mike Machulla wird auf Lubomir Vranjes folgen? Oder ist ja seine erste Cheftrainerstation? Oder gab es da auch Stimmen, die gesagt haben, da brauchen wir einen größeren Namen, einen erfahreneren Mann oder wie auch immer?
Na, ich finde das schon berechtigt, dass man, wenn man solche wichtigen Entscheidungen trifft, das kann man vom Geschäftsführer über den Trainer bis zu Spielern eigentlich durchgängig machen. Da muss man sich da schon genau überlegen. Auch ist das der Richtige? Passt das? Vor- und Nachteile abwägen. Und am Ende habe ich ja schon gesagt, bei Mike war eigentlich klar, dass er diesen Weg gehen will. Da wir ihn kannten und das gesehen haben, haben wir uns natürlich allgemein Gedanken gemacht. Aber die Entscheidung ist relativ schnell auch auf Mike gekommen, weil er kennt das Umfeld, er kennt den Verein oder kannte den Verein jetzt noch besser als vorher. Gerade in der Cheftrainerrolle bestimmt man dann ja auch in vielen Dingen den Weg mit, wo geht's hin. Mhm. Wir haben dann ja auch gemeinsam jetzt die letzten Jahre angefangen, Spieler gemeinsam auszusuchen. Die Mannschaft, die jetzt spielt, ist ja nicht mehr nur, ich sag mal, Lubomir Vranjes oder die Arbeit der Vorgänger, sondern da steckt ja auch ganz viel Mike Machulla mittlerweile drin. Und ich finde das überragend, was er die letzten 3 Jahre mittlerweile gemacht hat und auch verdient.
Wenn man dir, als du damals die Entscheidung getroffen hast, wenn man dir gesagt hätte, der holt in seinen ersten 2 Jahren 2-mal die Meisterschaft, hättest du dem Nachrichtenüberbringer einen Vogel gezeigt oder das für möglich gehalten?
Ja, für möglich gehalten hätte ich schon. Also ich halte das immer für möglich, mit gerade im Moment auf dem Niveau, auf dem wir damals waren und auf dem wir jetzt noch sind, dass das möglich ist. Aber vorhersagen hätte ich es nicht können. Und ich neige auch nicht dazu, vorhersagen zu können, auch dieses Jahr oder nächstes Jahr, wir werden Deutscher Meister oder wir wollen Deutscher Meister werden. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Das wird man dann, wenn alles auch zusammenpasst. Ne? Also harte Arbeit, ich sag mal, die richtigen Spieler, worüber wir gerade sprechen, die richtige Zusammensetzung, ich sag, des gesamten Umfeldes. Wenn das alles so funktioniert und man das auch versucht zu leben, dann hat man auch eine Chance. Aber eine Meisterschaft garantieren kann man nicht. Mhm. Aber umso mehr hat es uns dann ja auch gefreut, dass Mike das nicht nur einmal, sondern gleich 2-mal geschafft hat. Also da hat er sich schon gerade hier bei der SG so einen kleinen Legendenstatus erarbeitet.
Ja, der ist schon, oder? Ja. Ich meine, er hat eure vorigen Meisterschaftszahlen einfach mal alleine verdoppelt.
Genau, so zack, 2-mal Meister.
Ja. In dieser Saison, was ist denkbar, was wünscht ihr euch für dieses Jahr?
Also denkbar, machbar ist theoretisch und praktisch noch alles. Wir sind immer noch in der Position, wo wir selbst Einfluss drauf nehmen können, ob wir es schaffen, Deutscher Meister zu werden oder wir reden ein gehöriges Wort bei der Deutschen Meisterschaft mit. Mhm. Also so sieht das Programm ja aus. Mhm. Wenn wir uns das ganz einfach machen, dann muss man sagen, wir müssen jetzt einfach nur noch alles gewinnen. Was ich für unmöglich halte, weil die Liga ist zu ausgeglichen und was ich auch auf der einen Seite gut finde. Und wieder ist es so, dass wir in diesem, man muss schon fast sagen, ewigen Duell mit dem THW darum kämpfen, auch dieses Jahr wieder deutscher Meister zu werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir unsere Ziele auch sehr hoch gesteckt und sehr ambitioniert haben, aber dass wir diese Mannschaft, die sich immer noch in der Neuentwicklung eigentlich befindet, nicht so unter Druck setzen können und sagen, wir werden jetzt statt ewiger Vizemeister, werden wir jetzt ewiger Meister. Dass diese Garantie kann man nicht geben. Also ich bin schon sehr stolz auf das, was wir bis jetzt in dieser Saison auch wieder geleistet haben. Was ein bisschen wehgetan hat, muss ich schon sagen, ist das Ausscheiden im Pokal. Wir wären gerne mal wieder nach Hamburg gekommen, aber das nehme ich gerne im Kauf, wenn wir vielleicht am Ende dann doch wieder deutscher Meister werden.
Hannover, was ist gerade mit denen los? Ist ja eine unglaubliche Geschichte, die die dieses Jahr wieder schreiben. Weil die euch aus dem Pokal rausgeworfen haben.
Das ja, und wir haben auch in Hannover verloren. Also die haben es dann auch, die machen es auch gut momentan, muss man auch sagen. Und das ist dann so, wenn man so einen Lauf hat und die ersten Spiele dann auch gewinnt und dann auf einmal merkt, oh, wir sind ja immer noch mit zu null Punkten an der Tabellenspitze, dann kommt auch sehr schnell eine Euphorie, dann entsteht so ein Flow, dann geht vieles leichter, man sieht, wie viel Spaß es macht zu gewinnen und das funktioniert und läuft bis jetzt in Hannover schon ganz gut, obwohl sie jetzt ja auch das eine oder andere Mal verloren haben. Aber dieses Durchhalten bis zum Ende der Saison, das gehört eben auch noch dazu und die Saison ist noch lang.
Ja. Was du schon quasi beantwortet hast, 4 und 6 Punkte waren es letztes Jahr, Meister und Vizemeister in Minuspunkten gesprochen. Dieses Jahr, wie viel erreichen in etwa dieses Jahr? Gibt es da eine Überlegung bei euch, was man dieses Jahr einfahren muss, um es zu schaffen?
Naja, ich hoffe mehr als letztes Jahr.
Sonst wäre es nicht mehr möglich für euch.
Genau. Ja. Kann ich jetzt nicht vorhersehen. Also da spielen auch wieder viele Faktoren eine Rolle. Also man darf nicht vergessen, wir haben, wie gesagt, jetzt bis Weihnachten noch 9 Spiele. Wir haben fast Kiel und wir, da wir Champions League spielen, haben bis zu diesem Zeitpunkt fast doppelt so viele Spiele wie die anderen Mannschaften. Da müssen wir sehen, dass wir verletzungsfrei durchkommen und ich hoffe und wünsche mir, dass alle Spieler gesund von der EM wiederkommen, weil wir werden 13, 14 Spieler zur EM schicken. Wir haben also überhaupt keine Möglichkeit, im Januar überhaupt vernünftig zu trainieren. Es sind noch 3 Spieler hier, die also nicht zur EM fahren. Und das ist dann schon auch, nicht vorhersehbar, was dann danach passiert. Jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht. Und da hoffe ich eben, dass wir das Glück haben, dass wir gut und mit allen Spielern gesund in die Rückrunde starten.
Das letzte WM-Finale in Dänemark, Dänemark-Norwegen. Das muss für dich ja auch ein bisschen unfassbar gewesen sein, weil du auf jeder Seite 4 Spieler hattest. Da bin ich ehrlich gesagt historisch nicht bewandert genug, ob es das mal gab, aber das ist ja eigentlich unfassbar. 8 Mann, 4 auf jeder Seite aus einem Verein in dem WM-Finale?
Ja, das ist in der Geschichte der SG schon häufiger vorgekommen, zumindest wenn Skandinavier das ins Finale geschafft haben. Sei es nun Schweden, Norweger oder die Dänen ja sehr konstant über die letzten Jahre. Ich muss ehrlich gestehen, da habe ich dann doch auch den richtigen Hut auf. Ich hätte mich sehr auch gefreut, wenn die deutsche Nationalmannschaft das ins Finale geschafft hätte. Ja. Ich war dabei, als sie leider in Hamburg ausgeschieden sind gegen Norwegen. Aber als es denn soweit war, habe ich auch echt zweimal hinschauen müssen und gesagt, alter Schwede.
Sind ja, alles jetzt, meine Jungs.
Alles unsere Jungs, so ungefähr. Das war schon gut und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, ich sag mal, dass unsere Spieler auch nochmal eine gehörige Portion mehr Selbstvertrauen gewonnen haben.
War das auch so ein Schub, der euch nochmal mehr Richtung zweite Meisterschaft dann geschoben hat?
Ja, glaube ich schon. Ja. Also das hat man schon gemerkt. Die sind alle richtig stolz wiedergekommen. Also die Dänen ja mit der Goldmedaille und die Norweger mit der Silbermedaille. Und alle waren beteiligt und alle haben richtig viel gespielt und haben auch sehr gute Leistungen sowohl bei der EM als dann auch bei uns in der in der Meistersaison gebracht.
Gab es ein bisschen Sticheleien zwischen den Meistern und den Vize?
Ja, die gibt's immer. Also sowieso, wenn die in den Nationalmannschaften untereinander oder gegeneinander spielen. Aber mehr auf eine Art und Weise, die dann auch von viel Respekt geprägt sind.
Wenn wir noch einmal in die Zukunft schauen. Ihr habt gerade viel festgezurrt. Buric lange, Röth lange, Mats Mensa Larsen kommt, Franz Semper kommt, Lasse Möller kommt. Wie gut seid ihr aufgestellt? Sieht blendend aus für die Zukunft.
Ja, das ist so die Entwicklung, die wir eigentlich vor 2 Jahren angefangen haben, dass wir gesagt haben, dass wir gerne eine Mannschaft aufbauen wollen, die, also das mag jetzt vermessen klingen, aber die nach wie vor zu den Besten in Europa zählt. Und dass diese Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern das auch ausmacht. Also man kann nicht eine Mannschaft zusammenstellen, die nur jung ist, und man kann auch nicht auf Sicht mit einer Mannschaft nach vorne kommen, die nur aus erfahrenen Spielern, weil irgendwann kommt ein Umbruch. Und wir, glaube ich, haben das Glück, dass wir das jetzt fließend machen können. Der große Umbruch war eigentlich 2018, als 6 Spieler uns verlassen haben und im letzten Jahr nochmal, wie ich finde, ein großer Verlust auch, in dem Rasmus Lauge und Tobias Karlsson gegangen sind. Das merkt man immer noch, welche Rolle auch
der beste Angriffs- und Abwehrspieler.
Genau, und Tobias Karlsson nach wie vor für mich der weltbeste Abwehrspieler. Der hat ja sowohl als Kapitän als auch als Spieler Unglaubliches geleistet. Und wenn man das sieht, dass wir das auch einigermaßen gut verkraftet haben, man merkt schon noch, dass da auch, ich sag mal, die Fußstapfen groß waren von beiden. Aber ich finde auch, dass unsere Spieler, die dann dazugekommen sind und diese Rollen dann ausfüllen, das auch sehr gut machen.
Diese Langfristigkeit in den Verträgen, Buric ist ja 2024, Röth ist 2023, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei Möller und Semper, bei denen alle so lange. Das hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass du da das Konstrukt festgezurrt hast und so langsam deinen Abgang vorbereitest, das absehbar ist?
Ja, also ich sag, man wird ja nicht jünger. Aber ich möchte schon noch ein paar Jahre machen, weil es auch Spaß macht, auch in diesem Verein zu arbeiten. Das ist eigentlich mein Herzblutverein. Ne? Auch wenn ich mal 10 Jahre in Hamburg war, so das SG-Herz, das legt man nicht ab. Ich habe jahrelang für diesen Verein gespielt, also noch im Eichehandewitt und eben auch viele, viele Jahre für die SG gearbeitet. Und ich sag mal, so eine Mannschaft jetzt wieder neu aufzubauen, die auch die nächsten Jahre spielt, macht schon Spaß. Und natürlich denkt man auch darüber nach, das habe ich ja auch erfahren dürfen, dass es irgendwann auch Nachfolge geben muss. Und das muss man dann auch so gut, finde ich, und verantwortungsvoll machen, dass es dann auch so in diesem Sinne weitergeführt wird. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht alleine die SG Flensburg-Handewitt. Wir haben eine super tolle Gesellschafter. Wir haben einen richtig guten, engagierten Beirat, der mit genauso viel Herzblut für diese SG steht. Tolle Gesellschafter, tolle Partner und Sponsoren. Ich freue mich, dass einige unserer großen Partner sich jetzt auch wieder langfristig bekannt haben, uns zu unterstützen. Ich kann nur mal 3 nennen, das ist einmal Nordschrott, die über Jahre schon uns sehr stark unterstützen. Danfoss hat sich sehr lange zu uns bekannt. Das sind so Erima, ich kann da noch einige mehr nennen. Jakob Zement, der auch unser Beiratsvorsitzender bei Mesenburg, die einfach hinter dieser SG stehen. Und das macht das Arbeiten schon ein bisschen einfacher. Also man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, alles ist gut und im nächsten Jahr, das funktioniert schon alles irgendwie so. Der Grad, auf dem wir uns bewegen im Sport, ist immer ein sehr schmaler. Also es ist abhängig von Erfolg. Ich sag mal, es ist auch immer von wirtschaftlichen Gegebenheiten abhängig und erfordert eigentlich immer viel Arbeit. Und man kann sich eigentlich nicht ausruhen. Aber deswegen bin ich froh, dass wir, glaube ich, richtige Entscheidungen getroffen haben für eine Mannschaft, die auch die nächsten 4-5 Jahre im Kern so zusammenspielen kann. Und das macht mich eigentlich hoffnungsfroh für die Zukunft. Ja.
Ist das eigentlich eine neuere Entwicklung? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, wenn ich auch an bei anderen Vereinen an einen Matze Musche denke, an Patrick Winzek denke, es werden gefühlt längerfristige Verträge festgezurrt als früher. Ist das so?
Ja, auch um sich selbst und den Verein auch zu schützen, weil was ich eigentlich nicht so gut finde, ist, dass immer früher, ich sag mal, über Spielerverträge verhandelt werden muss. Also von dem können wir uns auch nicht frei machen, dem müssen wir uns auch stellen. Aber ich sag mal, wenn wir einen Spieler verpflichtet haben und dann bereits nach einem Jahr man sich schon damit beschäftigen muss, was passiert eigentlich in zwei Jahren, und der Spieler dann schon, weil er entweder eine gute EM oder WM gespielt hat, dann schon Anfragen von anderen Vereinen bekommt oder die Berater dann schon mal anklopfen und sagen, guck mal hier, möchtet ihr nicht, dass er länger bleibt? Dann sage ich, also ich weiß ja noch nicht mal, wie er in zwei Jahren ist und wie er sich entwickelt. Aber dem muss man sich heutzutage stellen, und das machen wir auch. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gute Entscheidungen getroffen. Ich freue mich auch auf die neuen Spieler, die kommen, aber diese langfristigen Verträge sind auch eine gewisse Art von Schutz.
Was mich so aus Manager-Sicht noch interessieren würde, du hast das vorhin schon mal angerissen, dass hier die wirtschaftliche Lage, ich sag mal, das ist jetzt nicht wie zum Beispiel in München, wo viele finanzkräftige Unternehmen sind. Kannst du das ein bisschen erklären? Oder also so, zumindest soweit ich weiß, hat das ja auch viel mit deiner Person zu tun, Sponsoren zu gewinnen, die ins Boot zu holen. Ist ja als irgendwie als der Geschäftsführer ist man ja auch der ganz oben steht und am Endeffekt Verträge und so weiter absegnen muss. Wie funktioniert da oder wie hat das in den letzten Jahren funktioniert? Was ist da so dein Zugang, wie du die Geldgeber an deinen Verein bindest?
Ja, das ist also das A ist das ein gutes Netzwerk, das sich über die Jahre entwickelt oder auch entwickelt hat. Es ist viel Mithilfe, wie gesagt, von Gesellschaftern oder auch aus dem Beirat heraus, von anderen Partnern. Und das, was sich bei der SG Flensburg-Handewitt über die Jahre entwickelt hat, ist auch so ein Gemeinschaftsgefühl. Also so ein Leuchtturm einer Region zu sein, sich damit zu identifizieren und dass die Unternehmen dann auch sagen, das ist etwas oder ein Verein, über den wir auch quasi in aller Munde kommen und mit dem wir uns identifizieren können, weil es ist nicht nur ein Verein einer Stadt, sondern es ist ein Verein einer Region. Wir haben mittlerweile, würde jetzt mal so schätzen, ungefähr 700 bis 800 Unternehmen in irgendeiner Form, die uns unterstützen. Vom Kleinen bis zum Großen. In verschiedenen, genau. Ui. Also okay, cool. Aber natürlich in unterschiedlichen Größenordnungen. Ja. Und ich kann immer nur sagen, jedes Unternehmen, das uns unterstützt und seien es nur 100 Euro, darüber freue ich mich genauso wie die großen Partner, unsere Trikotpartner, die sich eben auch zu uns bekennen und sagen, das ist ein Verein, da ist es wert, den zu unterstützen, weil die Identifikationskraft in dieser Region so hoch ist. Mhm. Und so hat sich die SG Gott sei Dank über die letzten Jahrzehnte mit der Geschichte und dieser großen Handballhistorie, die hier in dieser Region auch vorherrscht, auch super entwickelt. Also es würde nicht gehen, wenn nicht alle gemeinsam an diese SG glauben würden. Das spürt man, glaube ich, auch, wenn man die Halle betritt oder wenn man auch unsere Geschäftsstelle sieht oder in dieser Region einfach auch groß geworden ist, dass SG hier schon auch ein großes gesellschaftliches Thema ist, was ich sehr gut finde.
Ja, also und das besprecht ihr dann auch in den Besprächen, wo man so Verträge festhört, dass man da gemeinsam was machen möchte für die Region?
Ja, auf jeden Fall. Also wichtig ist eben auch, dass unsere Partner eben auch, ich sag mal, in guten und in schlechten Zeiten auch zu uns stehen. Und das ist eigentlich das Wichtige daran.
Wann hattet ihr denn mal richtig schlechte Zeiten?
Wollte ich gerade sagen, so richtig schlechte Zeiten hatten wir die letzten Jahre nicht. Das ist natürlich auch ein Punkt, der uns echt auch hilft oder der SG auch geholfen hat. Das ist wirklich so, wenn man das so darüber nachdenkt, die SG Flensburg-Handewitt spielt jetzt seit 23 Jahren ununterbrochen jedes Jahr in einem europäischen Wettbewerb. ununterbrochen, also nicht einmal seit 23 Jahren hat es ein Jahr gegeben, wo die SG nicht europäisch gespielt hat. Entweder war es der EHF Cup oder es war die Champions League. Und oder davor, als es angefangen hat, auch der City Cup. Und die SG hat in diesem Zeitraum auch jeden europäischen Titel mindestens einmal gewonnen, den man gewinnen kann. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass wir auch für Unternehmen mit einem eher überregionalen Anspruch oder auch Charakter auch interessant werden. Wobei es hier natürlich auch, ich will das jetzt nicht abmindern, hier auch ganz tolle Unternehmen gibt, die auch aus dieser Region hinaus europaweit und deutschlandweit auch tätig sind. Ja. Aber da bin ich ziemlich sicher, dass die meisten auch die SG in irgendeiner Form unterstützen.
Ja. Noch einmal ganz kurz zurück zum Thema die Meister feiern bei den Meisterschaften. Mir wurde von meinem Team hier bei Hand aufs Herz immer vorbereiten auf die Folgen draufgeschrieben. Du hast dich da unter die Fans gemischt bei den Meisterfeiern? War das so?
Ja, aber das mache ich eigentlich gerne und oft. Also das gehört ja auch dazu. Mhm. Also das haben auch Spieler gemacht. Also man ist natürlich im ersten Moment natürlich auf der großen Bühne, aber ich glaube, das zeichnet die SG auch aus oder uns, dass wir eben auch echt bodenständig sind und dass wir auch nahbar sind und auch den direkten Kontakt suchen. Also ich finde, das ist ein großer Vorteil zum Beispiel gegenüber dem Fußball. Mhm. Ich habe das ja, muss ich sagen, so auch schon gemerkt, als ich beim HSV Handball war und dann eben auch einmal rübergegangen bin ins Stadion und schon gesehen habe, wie anders Handball hat natürlich nicht die Dimension wie Fußball, aber wie anders Handballer, ich sag mal, auch mit ihren Fans umgehen. Ja. Und das dürfen wir eigentlich nicht verlieren. Wir müssen also diese Nahbarkeit dürfen wir nicht abgeben und auch nicht verlieren. Also ich find's dann auch gut, also wenn man die Gelegenheit hat, so gemeinsam auch ich sag mal, unter die Fans zu gehen. Also meine Familie hat dann ja auch mitgefeiert und Freunde und dann, das ist bei Spielern genauso. Ich glaube, von allen Spielern, als wir Meister geworden sind, ich sag mal, ist alles, was an Verwandtschaft, Freunden, Nachbarn da war, dann auch dabei gewesen. Ich weiß, dass Holger Glandorf kommt aus Timmersieg, da haben die Nachbarn eine Straße umbenannt, so als er nach Hause gekommen ist.
Okay.
So als also wie gesagt, das ist das Gute hier oben bei der SG, dass wir eben wir sind eine Mannschaft der Region, das wollen wir auch bleiben.
Ja. Jetzt haben wir schon wieder einen langen sportlichen Teil gemacht. Wir machen erste ganz kurze Pause und dann schauen wir gleich mal auf die ziemlich eindrucksvolle Karriere des Dirk Schmeschke zurück. Ja, es sind inzwischen viele, viele Jahre. Weißt du noch, in welchem Jahr du zur SG Flensburg-Handewitt gekommen bist?
Ich würde sagen, auf dem Zettel. 79.
Ich habe 78.
Ja, es kann auch 78 gewesen sein. Aber ich glaube, dass ich 79 zum ersten Mal, ich sag mal, in der damaligen ersten Mannschaft spielen durfte. Mhm. Aber du magst recht haben, es kann auch 78 gewesen sein.
Dürft ihr uns gerne nochmal schreiben, wenn es jemand ganz genau weiß, hier von den Hand aufs Herz Zuschauern, kann sich gerne melden, ob das jemand noch ultimativ bestätigen kann. Es wurde in einem Artikel mal so beschrieben, dass das ein Unfall war, wie du zur SG Weiche Handewitt, wie sie damals noch hieß, gekommen bist, hatte mit einer Verletzung zu tun. Wie kam das damals zustande?
Ja, es ist eigentlich eine außergewöhnliche Geschichte. Also ich habe das Handballspielen erlernt beim TSV Rot-Weiß Nibel, das ist mein Stammverein, bin ja Nordfriese. Mhm. Wollte eigentlich ursprünglich nach dem Abitur Medizin studieren. Das war eigentlich so mein Plan, was man in Flensburg nicht kann. Und dann ist es so passiert, dass ich, bevor ich, also ich habe damals den, so hieß es ja noch, den Kriegsdienst verweigert und habe dann musste dann irgendwann auch meinen Zivildienst antreten. Aber bevor es dazu gekommen ist, habe ich eines meiner letzten Spiele beim TSV Rot-Weiß Nibel gemacht, bin mit dem damaligen Torwart zusammengerannt, habe mir die Nase gebrochen und habe auch eine schwere Gehirnerschütterung gehabt und bin dann ins Krankenhaus gekommen. Da bin ich dann auch erst wieder aufgewacht.
Und das war
schon heftig. Knockout. Ja, das war ein richtiger kompletter Knockout mit einer komplett zertrümmerten Nase. Dann war es eben damals so, dann wurde man, egal vom Bundeswehrdienst oder Zivildienst, erstmal ein Jahr zurückgestellt. Also es war damals ja länger als, also aber einige.
Waren fast zwei Jahre.
Ja, genau. Und dann musste ich ja irgendwas in dieser Zeit machen. Und dann habe ich damals die Anfrage fürs zum Handballspielen für die SG Weiche Hande mitbekommen, so als junger Spieler, sehr junger Spieler, die damals Regionalliga gespielt haben. Also das war noch ein bisschen entfernt von Bundesliga. Und dann habe ich mich entschieden, dann studiere ich erstmal in Flensburg an der PH, kleine, damals eine kleine.
Also dritte Liga war damals Regionalliga, oder?
Das war zweite Liga, es war noch ein anderes System. Ach, das gab so vier Regionalligen und oder fünf Regionalligen und dann wurden untereinander spielten die Regionalligisten gegeneinander. Dann kam danach die zweite Bundesliga und wurde eingeführt. Im Detail weiß ich jetzt nicht mehr so genau, weil wir sind dann relativ schnell anfangen. Der 80er Jahre aufgestiegen, in die erste Liga.
Okay. Also der EU.
Alles klar. Aber das hat dann dazu geführt, dass ich eben an der PH für angefangen habe. Dann habe ich gesagt, studiere ich erstmal fürs Lehramt. Ja. Dann habe ich das Glück gehabt, meine immer noch heutige Frau dort auch kennenzulernen. Dann habe ich darüber meinen Zivildienst im Krankenhaus gemacht und dann bin ich eigentlich hier in Flensburg geblieben und habe hier dann mein Studium zu Ende gebracht. Wir waren damals ja nicht Vollprofis, sondern Halbprofis. Habe dann auch viele Jahre, eine Zeit lang, ganz kurz zweite Liga, aber dann die meiste Zeit dann auch erste Liga hier gespielt. Und so bin ich eigentlich, ist es dann so gekommen, dass ich hier geblieben bin. Ich glaube, sonst hätte meine Handballkarriere wäre dann früher geendet, weil dann wäre ich woanders hingegangen, wo man auch Medizin hätte studieren können. Muss jetzt aber im Nachhinein sagen, es ist alles gut und richtig gelaufen. Ja. Und das
kann vor allem, glaube ich, die SG sehr, sehr froh sein, unter anderem, oder der HSV Handball auch, ne? Dass die Medizin dich nicht verschluckt hat und aus dem Handball rausgenommen hat.
Genau. Dafür hat meine Tochter dann diesen Weg eingeschlagen, was ich dann auch gut finde.
Ja. Und zufrieden, dass ist sie da gut unterwegs? Ist sie glücklich im
Ja, auf jeden Fall. Also sie hat ihr Medizinstudium abgeschlossen, macht gerade ihren Facharzt und ich glaube, das ist auch ihr Traum- und Wunschberuf gewesen und von daher finde ich das sehr gut.
Ja. Und ist ja, wenn wir den Exkurs kurz machen, mit einem sehr bekannten Handballer zusammen.
Das stimmt. mit Michi Müller. Als sie mir das dann das erste Mal gesagt hat, hat sie mir gesagt, Papa, weißt du, mit wem ich jetzt zusammen bin? Das ist schon lange her. Da hat Michi noch bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt. Ich kenne Michi jetzt seit über 8 Jahren. Ich mag ihn, auch sein Zwillingsbruder. Das sind ja zwei Spieler, die gerne auch mal polarisieren, aber wenn man die beiden kennt, das sind super Typen, super anständige Typen mit einem sehr guten Charakter und die beiden sind nun schon sehr, sehr lange zusammen. Wir haben jetzt auch einen gemeinsamen Sohn und also damit auch unseren Enkel. Also ich bin da sehr froh, dass die beiden sich kennengelernt haben.
Ich meine, da hat man ja auch erstmal ein gutes Gefühl, oder? Wenn man weiß, also ich sag's mal so, verteidigen kann er sie auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, in Michi Müller legt sich keiner an, der klaren Geistes ist.
Das stimmt, aber ich, wie gesagt, wenn man Michi kennt auf dem Spielfeld und dann auch privat, dann ist das schon auch noch ein Unterschied. Ich mag aber auch Spieler, die, ich sag mal, alles für ihren Verein geben. Zu denen zählen ja die Müller-Zwillinge und auch viel Charakter haben. Solche Spieler hat es auch bei der SG gegeben, hat es auch beim HSV gegeben und gibt es eigentlich in jeder Mannschaft. Und da kann man froh sein, wenn man solche Spieler hat. Und ich finde manchmal, das würde ich mir wünschen, das kann ich sagen, ich vergesse nicht, dass die MT Melsung uns ja auch mal mitgeholfen hat zur deutschen Meisterschaft, wobei wir das nach wie vor natürlich alleine geschafft haben. Und deswegen würde ich mich auch immer freuen, wenn auch solche Spieler dann auch mit dem gehörigen Respekt auch empfangen werden. Das haben sie sich auch verdient, weil wenn man sie persönlich kennt, dann sind das auch schon Sportler, die auch sich gegenseitig Respekt haben. Ja.
Ich fand das auch irgendwie immer toll, die beiden zusammen auf der Platte zu sehen. Also ich kann genau das bestätigen. Ich kenne sie natürlich lange nicht so lange und gut wie du, aber immer wenn man sich begegnet so in den Katakomben, die haben immer ein nettes Wort, begrüßen einen nett und so. Und ich fand das immer cool, die beiden zusammen auf der Platte zu sehen bei der MT. Ich fand das ein bisschen schade, dass sich jetzt die Wege wieder getrennt haben nach Berlin.
Ja, da muss man ja auch. Also das sind schon harte Burschen, das muss man schon sagen. Und ich sag mal, zumindest auf dem Spiel Spielfeld gibt es auch den einen oder anderen Spieler, die sagen, also das ist schon auch hart gegen die, ja, unter anderem gegen die Müller-Zwillinge zu spielen. Aber ich fand es immer interessant zu sehen, wenn dem einen irgendwo was angetan wurde, dann war der andere immer gleich zur Stelle und umgekehrt. Was ich auch gut finde. Also da standen zwei Brüder aber Rücken an Rücken, wenn da irgendwas passiert.
Die spüren ja auch irgendwie die Schmerzen gegenseitig.
Genau, sagt man, das ist wirklich so.
Leidet man besonders mit. Zurück zu deinem Weg. Du hast vorhin schon gesagt, die PH ist übrigens die Pädagogische Hochschule. Ich weiß gar nicht, ob wir das einmal in Gänze formuliert haben. War der Lehrerberuf dann der Wunsch und Handball erstmal so nebenbei und das hat sich dann so entwickelt oder wie war eigentlich so der Plan, als das losging?
Ja, damals waren die Zeiten noch ein bisschen anders. Also da hat man noch sehr viel mehr verstärkt als wie heute auch darauf geachtet, wie die berufliche Karriere eigentlich weitergeht. Mhm. Weil es war damals so, muss man sagen, dass man zumindest in der Zeit, wo man aktiv gespielt hat, alleine nicht vom Handball leben konnte. Mhm. Also wir waren Halbprofis, ne? Und die Entwicklung ist ja in den letzten Jahren sehr rasant nach vorne geschritten. Und der Handball von damals ist auch nicht mehr mit heute zu vergleichen. Also er ist ja sehr viel athletischer geworden, viel zeitintensiver. Das war damals eben noch nicht ganz so. Also wir haben damals angefangen in der Liga mit 14 Mannschaften. Mhm. Als ich aufgehört habe, waren wir dann auch schon 18 Mannschaften. Mhm. Aber da hat man eben Samstag gespielt und nicht, ich sag mal, 36 Spiele in einem Zeitraum von August bis Weihnachten, wie wir das jetzt im Moment haben. Ja. Hat aber eben auch den Vorteil, dass wir die Zeit gehabt haben und nebenbei auch eine berufliche Ausbildung zu machen und auch in unserem Beruf zu arbeiten, was ich ja auch jahrelang gemacht habe und unter anderem auch in Dänemark. Wie gesagt, das hat uns damals, das hat auf jeden Fall nicht geschadet. Mhm.
Du hast vorhin schon gesagt, es ging dann relativ schnell hoch in die erste Liga. Da gibt's das schöne Zitat von dir, wir waren wie paralysiert, als es dann gegen Stefan Hecker, den Hexer, Andreas Thiel und die großen Namen so ging. War das so? Stande man da wirklich erstmal mit Ehrfurcht vor dem Gegenspieler?
Ja, das war so. Also ich kann mich daran erinnern, dass eines meiner ersten Spiele, da bin ich aber nur einmal hin und her gerannt auf dem Spielfeld in der Wikinghalle damals, war gegen die damalige deutsche Nationalmannschaft, die gerade vorher Weltmeister geworden war, 78 in Kopenhagen und deswegen 79 muss das Spiel gewesen sein. Da hat Joe Deggam noch gespielt und da hat man natürlich vor denen gestanden, das waren ja Idole, also alle ohne Ausnahme. Heiner Brandt gehörte ja auch dazu. Ja. Und dann, ich sag mal, 2 oder 3 Jahre später ist leider dieser Unfall auch von Joe dazwischen gekommen, aber 2 oder 3 Jahre später spielt man dann direkt gegen die. Also das war schon so leicht paralysiert. Mhm. Da muss man sich dann auch erst dran gewöhnen als Aufsteiger. Wir sind dann auch relativ schnell wieder abgestiegen, aber danach wieder aufgestiegen und dann auch sehr konstant in der ersten Liga geblieben damals. Aber die Erlebnisse gegen damals, wie gesagt, den Hexer Andreas Thiel oder Arno Ehret oder wie sie alle hießen, da gibt es ja viele außergewöhnliche Handballer zu spielen. Das war schon außergewöhnlich. Und wir haben eigentlich auswärts kaum eine Chance gehabt, aber zu Hause haben wir eben auch alles reingeworfen, was geht. Mhm. Viel Leidenschaft, eine unglaubliche Atmosphäre in der Halle, da ist ja auch die Hölle Nord geboren worden. Auch die Stehtribüne ist da eigentlich geboren worden in der Wikinghalle.
Ah, okay.
Das haben wir ja natürlich, oder haben wir versucht dann auch alles von Halle zu Halle weiter mitzunehmen. Irgendwann ist es dann auch vorbei, da hat man dann auch im Pokalfinale eben gegen TuS Essen gespielt, was wir leider verloren haben nach einigen Jahren. Aber so diese Möglichkeit, erste Liga zu spielen, gerade in so einer Region wie hier, ist schon außergewöhnlich.
Heiner Brandt, der spielt auf der Mitte. Du warst ja links außen, wenn ich richtig bin. Ne? Dem konntest du ja sozusagen aus dem Weg gehen. Aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn man das erste Mal außen die Bahn frei bekommt und dann auf Andreas Thiel zuspringt? Kann man sich da überhaupt, also was geht einem da im Kopf vor? Kann man sich da überhaupt auf einen vernünftigen Wurf konzentrieren?
Ja, kann man schon, also oder versucht man dann schon. Also ich kann mich schon daran erinnern, dass in den ersten Spielen gegen gegen Andreas oder gegen Andy Thiel, man schon auch Manschetten gehabt hat. Aber wenn man dann eben Tor gemacht hat, egal wie, ob das nun, ich sag mal, dann auch mal ein Heber war oder so, oder Andreas Thiel ist auch mal hinter einem hergelaufen, wenn man mal über die Rübe rübergezogen hat, okay. Dann wurde man schon mal verfolgt, teilweise auch bis zur Mittellinie. Aber das kam natürlich nicht so häufig vor, aber man hat schon Respekt gehabt. Aber wie gesagt, im Laufe der Jahre hat sich das dann auch gegeben oder auch gelegt. Also es sind so Bilder, die man im Kopf hat. Als wir aufgestiegen sind das erste Mal, gab es ja schon eine Rangliste des deutschen Handballs, der Vereine, und da war die SG Weiche-Handewitt, ich sag mal, an 100. Stelle. Mhm. Und über die Jahre sind wir jetzt ja mittlerweile so weit hochgekommen, dass wir mittlerweile an 2. Stelle sind. Mhm. Also da hat sich ja schon über die Jahrzehnte, also von der SG Weiche-Handewitt-Zeit über die SG Flensburg-Handewitt-Zeit eine ganze Menge getan. Mhm. Und das ist natürlich, daran erkennt man natürlich auch, welche Entwicklung wir in diesen letzten Jahrzehnten eigentlich auch genommen haben. Und ich bin froh, dass ich so ein Teil sein konnte, sowohl als Spieler als auch als Manager, und natürlich auch viel von meinen Vorgängern und gelernt habe und auch viel mitbekommen habe, was ich auch versuchen werde zu tun, also viel von diesem Know-how, das man bekommen hat, auch dann weiterzugeben.
An Holger Glandorf vor allem. Es ist ja leider jetzt dann Schluss auf der Platte, aber er fängt direkt, glaube ich, nahtlos, so hat das neulich in einem Interview mal erzählt, ab 1. Juli dann, glaube ich, ist er direkt hier auf der Geschäftsstelle.
Genau, also er fängt dann auf der Geschäftsstelle an, natürlich erstmal, um alles kennenzulernen. Das ist schon was anderes, also die Seiten zu wechseln quasi vom Spielfeld auf das andere Spielfeld, auf dem wir uns bewegen, wo es ja, ich sag mal, auch sehr um Zahlen, Daten, Fakten auch geht und wo wir auch jeden Tag gefragt sind, auch wirtschaftliche Daten vernünftig abzuliefern. Mhm. Da muss man natürlich auch reinrichten, und die Bereiche, die wir haben, sind mittlerweile ja auch sehr umfangreich. Also wir machen ja Marketing, Merchandising, Ticketing, all diese Dinge, sehr verschiedene Bereiche, und da wird er auf jeden Fall erstmal in alle Bereiche reinrichten, und warum nicht? Man muss aber auch sehen, ob man am Ende auch die Lust hat, auch die, vielleicht die Nerven hat, ich sag mal so eine Art, Geschäftsführer oder sportlichen Leiter oder wie auch immer man das bezeichnen mag, am Ende im Sport zu übernehmen, weil das ist natürlich auch ein Job oder ein Beruf, der natürlich auch, ich sag mal, viel Einsatz, viel Zeit erfordert und auch doch auch eine gewisse Risikobehaftung mit sich trägt.
Mhm. Also in Sachen im Misserfolg, dass es zu Ende gehen kann?
Ja, das sehe ich bei der SG nicht. Also man muss auch im Misserfolg stark sein. Ja. Aber es kann ja sein, also sowohl im Trainer- als auch im Spielerbereich, dass irgendwann auch immer die Entscheidung kommen, jetzt muss ich den Verein wechseln oder meine Auftraggeber oder Arbeitgeber sind nicht mehr mit mir einverstanden. Das passiert ja alles. Mhm. Ich habe nun Gott sei Dank das Glück gehabt, dass überall da, wo ich gearbeitet habe, wie jetzt auch noch, habe ich sehr lange gearbeitet und glaube ich auch ein bisschen meiner Erfahrung geschuldet, dass ich mich auch weiterentwickeln konnte. Mhm. Und da muss man eigentlich immer sehen, dass man alle mitnimmt. Also ich kann das immer nur betonen. Also ich würde das nicht schaffen mit einem sehr guten Umfeld, mit guten Partnern, mit einer richtig guten Geschäftsstelle. Also wir sind eine sehr junge Truppe, die sehr viel Innovationen auch mit sich bringt, und die möchte ich auch gerne laufen lassen, sag ich mal so, weil ich bin ja auch nicht derjenige, der die Weisheit mit Löffeln gegessen hat, sondern es ist schon gut, wenn man ein gutes Team um sich hat und sich auf das auch verlassen kann.
Mhm. Okay. Aber haben ja auch manche diesen Ansatz, oder? So von oben runter zu regieren und alles in ihren Händen, alle Macht zu halten.
Ja, hin und wieder muss ich das sicherlich auch, weil ich muss auch Entscheidungen treffen, die manchmal nicht so angenehm sind oder die vielleicht auch wichtig sind und die auch falsch sein können. Aber ich bin schon eher der Teamplayer, muss ich sagen.
Okay, ist dein Ansatz. Ja. Das habe ich vorhin ganz verpasst zu fragen. Du hast gesagt, was ich sehr erfreulich finde, ein paar Jahre soll es noch gehen. Gibt es da irgendein konkretes Jahresziel oder schon eine Überlegung oder so?
Nein, erstmal habe ich ja noch einen laufenden Vertrag, der noch ein paar Jahre geht. Und dann schauen wir weiter. Das, also ich, so weit würde ich dann, was meine Person betrifft, vielleicht noch nicht in die Zukunft schauen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man auch, ich sag mal, nicht nur über Nachfolge nachdenken muss, sondern wo man auch an einen neuen und, wie ich hoffe, dann auch jungen, frischen übergeben muss, weil das Gleiche habe ich auch erfahren. Also ich bin ja auch in die Fußstapfen meines Vorgängers getreten, damals Manni Werner. In Hamburg hatte ich das Glück, dass ich neu, frisch war und alles eigentlich auch selbst gestalten konnte, damals in der Anfangszeit zusammen mit Bob Hanning, aber nachher dann auch viel alleine und auch mir ein Umfeld aufbauen konnte, was dann auch sich sehr gut entwickelt hat. Hier sind nun gewachsene Strukturen, was wiederum anders ist, aber auch gut ist, und da muss man dann sehen, wie es dann auch weitergeht.
Ja. Wenn wir noch einmal ganz kurz auf deine Spielerzeit zurückkommen, es soll mal ein legendäres Testspiel gegen den großen FC Barcelona gegeben haben, wo du für mächtig Aufsehen gesorgt hast, wohl auch bei den Offiziellen von Barcelona.
Ja, das stimmt. Barcelona, das ist schon ein paar Jahre her. Ein paar Jahre ist gut, ein paar Jahrzehnte her.
Ein, zwei Jährchen so.
Aber Barcelona zu dem Zeitpunkt schon ein außergewöhnlicher Verein, hat damals auch schon die Champions League gewonnen. Damals war es ja noch der, ich glaube, Europapokal der Landesmeister, glaube ich, ja, hieß das damals. Ja, und dann gab es ja den Europapokal, der Pokalsieger. Und die waren hier auf so einer Art Deutschland-Tournee und haben unter anderem dann auch hier bei uns in Handewitt und in der Region gespielt. Und wir haben zweimal gegen den FC Barcelona gespielt und wir haben sehr gut gespielt damals als weicher Handewitt. Und ich glaube, ich war auch sehr gut und damals auch unser Spielmacher Holger Thiessen. Und eine Woche nachdem die dann wieder weg waren, habe ich dann damals die Anfrage und den Anruf gekriegt, ob ich dann nicht auch dahin wechseln würde, mir vorstellen könnte. Also auch nicht vergleichbar mit der heutigen Zeit. Damals gab es eben noch nicht die gleiche Währung, da gab es ja noch ganz andere Hürden, die man überwinden musste. Und damals haben Holger Thiessen und ich eigentlich zusammen dieses Angebot bekommen, was wir dann aber relativ schnell auch gelassen haben. Im Nachhinein bin ich ein bisschen traurig. Also ich hätte gern auch mal vielleicht so eine Erfahrung gemacht. Auf der anderen Seite, alles so, wie sich's entwickelt hat, war dann auch richtig. Also ich kannte zu dem Zeitpunkt schon meine Frau. Wir haben das dann auch schon diskutiert, ob wir das mal machen. Mhm. Und wir haben uns dann entschieden, hier zu bleiben. Und wie gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt, am Ende dann alles richtig und alles gut.
Ja. Und warum habt ihr euch im Endeffekt dagegen, wegen der Verbundenheit hier?
Das Leben weil wir uns hier eben auch sehr wohl gefühlt haben dann, auch schon zu dem Zeitpunkt. Ne? Wir haben beide studiert noch zu dem Zeitpunkt und waren kurz davor, auch unser Studium zu beenden und in den Beruf zu wechseln. Wir waren schon dabei, auch Familie zu planen. Und von daher haben wir uns dann entschieden, hier zu leben. Und wir fühlen uns eben hier auch sehr wohl. Das war, glaube ich, der Grund. Ist nun schon ein paar Jahre her, aber war spannend auf jeden Fall.
Wie muss man sich das finanziell vorstellen? Wäre das damals auch finanziell ein Riesensprung gewesen, nach Barcelona zu gehen? Also waren damals dort auch schon große finanzielle Mittel da?
Naja, auf jeden Fall schon mal andere als hier. Ja. So, also zumindest bei der SG Flensburg-Handewitt. Also wir haben das ja damals mehr so so als Halbprofis, halb Amateure gemacht. Das Angebot war schon besser und anders. Das war damals ja noch in Peseten. Dann haben wir aber den Hinweis bekommen, wir sollten das uns überlegen und alles umrechnen, wie das denn in Dollar wäre und so. Das war, das weiß ich noch, das waren komplett andere Zeiten, damit man da irgendwelche Vorstellung davon hat. Der das dann danach gemacht hat und den Wechsel gemacht hat, das war ja dann Erhard Wunderlich. Der wird es ja nicht gemacht haben, nur aus Spaß an der Freude, sondern weil das finanziell sicherlich auch lukrativ war. Aber wir haben eben nicht so weit verhandelt oder so weit gesprochen, dass das konkret geworden ist. Aber die Anfrage war schon interessant. Also es war schon.
Glaube ich, ja. Mal für den großen FC Barcelona zu spielen, allein das klingt allein schon gut. Ne?
Ja.
Funktionärslaufbahn eingestiegen, damals auch schon als Geschäftsführer, aber damals war das mit der Arbeit von heute schon zu vergleichen, oder wie muss man sich die Arbeit eines Geschäftsführers Mitte der 90er vorstellen?
Ich kann es ja nur sagen für die SG. Ich kann schwer vergleichen, wie damals andere Vereine schon gearbeitet haben. Da gab es ja Vereine, die sicherlich schon weiter waren als wir. Ja, also zu dem Zeitpunkt, da waren ja die großen Vereine Gummersbach, Großwaldstadt, der THW Kiel sowieso schon damals. TuS Essen war ein großer Verein zu dem Zeitpunkt. Und so langsam hat dann ja auch, Magdeburg ist ja dazugekommen. Wie die dann zu dem damaligen Zeitpunkt gearbeitet haben, kann ich nicht beurteilen. Bei uns war es eben so, dass es nicht zu vergleichen war mit heute. Also wir hatten keine eigene Geschäftsstelle, so wie jetzt hier. Wir haben im Grunde, ich sag mal so, eigentlich von zu Hause, von unseren Büros zu Hause das gemacht. Okay. Ich war damals, mein damaliger Kollege war Manfred Werner, und wir haben das im Grunde auf eine andere Art und Weise gemacht. Aber es hat sich dann Schritt für Schritt weiterentwickelt und ich habe mich dann ja auch entschieden, das hauptamtlich zu machen und habe mich von meinem Lehrerberuf beurlauben lassen.
Ja, am Anfang hast du noch beides gemacht.
Genau, ich habe noch beides gemacht. Ja. War in Dänemark an einer Privatschule, einer deutschen Privatschule. Die, muss ich fairerweise sagen, mich sehr unterstützt haben in meiner Arbeit. Ja, okay. Ich habe da auch nicht Vollzeit gearbeitet, aber dann habe ich, ich sag mal, in der anderen Zeit eben diese SG Geschäftsführung gemacht. Aber dann irgendwann haben wir auch gemerkt, dass es eben nicht mehr nebenher zu machen ist und habe mich dann entschieden, das auch hauptamtlich zu machen. Ja. Was im Nachhinein auch eine richtige Entscheidung gewesen ist, weil der Sport hat sich schon immens weiterentwickelt in den letzten Jahren.
Ja, heute ist das ja komplett undenkbar, ne, wenn jemand sagen würde.
Ja, wir machen Sport und wir sind ein Sportverein, aber im Innenverständnis sind wir ja schon auch ein Wirtschaftsunternehmen.
Ja. 2003, warum ging das damals zu Ende bei der SG? Da bist du ja dann nochmal in den Lehrerberuf zurückgekehrt.
Ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also es hat dann eine Umstrukturierung der damaligen Gesellschafter gegeben, wo ich zusammen mit Theo Storm dann die Geschäftsführung gemacht habe. Und das hat so nicht funktioniert. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich wieder zurückgehe in meinen Lehrerberuf.
Und das war problemlos möglich?
Damals? Ja, das war ja problemlos. Das hat eine gewisse Vorlauf gebraucht. Ich habe ein Jahr mit Theo dann zusammengearbeitet. Ja. Mittlerweile verstehen wir uns auch wieder richtig gut, muss man dazu sagen.
Okay, aber da war was auszuräumen.
Ja, aber wie das denn so ist, es hat eben nicht funktioniert. Es hat nicht gepasst, so was ich vorhin auch gesagt habe. Ja. Dann bin ich in meinen Lehrerberuf zurückgegangen. Und wie es dann so war, als bekannt geworden ist, dass ich dann bei der SG aufhöre, drei Tage später habe ich dann den Anruf von Bob Hanning gekriegt, ob ich dann nicht in Hamburg helfen könnte. Da gäbe es gerade ein paar Probleme. Und da habe ich gesagt, Bob, tut mir leid, ich bin gerade zurückgegangen in meinen Lehrerberuf. Habe das dann auch 2 Jahre gemacht, weil ich da auch mich nicht nur verpflichtet habe, sondern auch die Zusage gegeben habe. Und habe dann aber so in der Zeit den HSV, ich sag mal, beraten. Und das war damals noch Projekt. Das war ja der Wechsel von Lübeck, vom VfL Bad Schwartau nach Hamburg, unter der Raute dann. Und habe dann gesagt, also das Projekt ist so interessant, dann würde ich gerne auch hauptamtlich hingehen. Das habe ich dann gemacht und das war, muss ich auch sagen, war eine schöne Zeit. Also ich war dann fast 10 Jahre in Hamburg. Und das war sehr schön. Habe da auch viel gelernt. Da habe ich auch gesehen, ist mal gut, wenn man mal das eigene Umfeld auch verlässt und mal sieht, wie ist es anderswo und dann in so einer, wie ich finde, auch tollen Stadt wie Hamburg. Das war schon eine schöne Zeit. Und mittlerweile sind meine beiden Kinder ja auch, oder meine Tochter jetzt gerade in Berlin, aber mein Sohn und meine Tochter haben ja dann in der Nähe von Hamburg auch Handball gespielt oder auch studiert. Und mein Sohn ist jetzt auch wieder zurückgekehrt nach Hamburg. Also von daher hat sich da auch so, haben sich da auch viele Dinge ergeben, die dann auch für uns positiv waren.
Ja. Und beim HSV war das wirklich so Aufbauarbeit vom Grunde weg oder wie weit waren die schon, als du dazu gestoßen bist?
Naja, das war im Grunde Aufbau und Neuaufbau. Also da ist versucht worden, was ich gut fand, also auch in Hamburg Handball zu etablieren. Da sind aber so viele Fehler gemacht worden damals, die will ich auch gar nicht beurteilen oder bewerten, weil das ist auch nicht leicht, dann in so einer Stadt, in so einer sportaffinen Stadt wie Hamburg, dann eine neue Sportart zu etablieren. Ja, ja. Das hing damit zusammen, dass damals die Barclaycard Arena gebaut wurde und diese großen Arenen sich ja auch Ankermieter suchen. Und deswegen waren ja die Freezers und unter anderem der HSV Handball dann, der neu gegründete, auch da. Aber wie gesagt, ich habe dann die Möglichkeit gehabt, viel neu mit aufzubauen, auch ein neues Umfeld zu schaffen. War auch interessant, in der Anfangszeit haben wir viel mit dem Fußball zusammengearbeitet, weil wir ja die Raute hatten. Musste auch viele Gespräche damals mit Bernd Hoffmann führen, weil der HSV auch, ich sag mal, schon in schrägen Fahrwassern war und finanziell auch überhaupt nicht gut dastand. Aber das haben wir über die Jahre dann auch in den Griff bekommen. Und wie gesagt, das war schon eine tolle Zeit. Und da habe ich ja eben auch mit Martin Schweib 10 Jahre, das war wieder auch so, ist auch mein Credo, 10 Jahre mit Martin Schweib als Trainer zusammengearbeitet. Mhm. Sehr spannend. Und wir waren in der Zeit ja auch relativ erfolgreich.
Ja. Meisterschaft ja auch die erste, dann
Pokal genau, geholt. Pokal, Meisterschaft, Europapokal. Hamburg, ja. Ich glaube sogar zweimal Pokal. Und dann am Ende, da war ich dann aber schon wieder in Flensburg, hat der HSV ja nochmal die Champions League gewonnen.
Genau. Erstaunlich aber, du gingst 2003 von der SG und 2004 folgte die erste Meisterschaft. Wie passt das denn zusammen?
Ja, das wie gesagt, also wir waren 2003 sind wir dann ja das erste Mal Pokalsieger geworden. Also das war der erste nationale Titel. Davor hatten wir ja schon einige Europapokalsiege. Ich glaube, da steckte auch schon viel Arbeit von mir oder von uns drin. Ich habe mich riesig gefreut über diese Meisterschaft und habe das auch allen gegönnt. Und das war, wie gesagt, das war das Hinarbeiten auf so ein Ziel, auch über Jahre vorweg. Da wäre ich gern dabei gewesen, aber wie gesagt, das Gefühl habe ich dann ja auf eine andere Art und Weise beim HSV 2011 gehabt, aber das Richtige war eigentlich jetzt für mich auch diese 18er Meisterschaft.
Ja, das war schon toll. Ist das toll. So die erste, die du also als komplett deine eigene vielleicht so wahrnimmst?
Nee, als eigene würde ich das nie bezeichnen, also so denke ich nicht, also das ist schon eine Meisterschaft, ist immer, kann ich mich nur wiederholen, eine Gemeinschaftsarbeit von ganz vielen. Da gehören Spieler, Trainer, Umfeld, Sponsoren, Fans dazu. Meine Aufgabe ist sicherlich die, und die sehe ich schon auch als wichtig, alle mit auf diesen Weg zu nehmen, daran zu glauben, dass man Meister werden kann. Aber alleine würde ich mir das nie auf die Fahnen schreiben.
Ja. Wie kam dann eigentlich die Rückkehr von Hamburg nach Flensburg?
Hat verschiedene Gründe, hat sicherlich auch private Gründe gehabt, weil ich gerne auch wieder hier zurück wollte und zum richtigen Zeitpunkt, als ich eigentlich mit dem HSV verhandelt habe, ob ich da weitermache, da hat es auch eine Strukturänderung gegeben, da habe ich dann in Gesprächen mit Andreas Rudolph und mit dem damaligen Aufsichtsrat viel gesprochen, kam von Mike Lassen, ein sehr guter Bekannter von mir, Inhaber von Nordschrott, der richtige Anruf zum richtigen Zeitpunkt. Also wir haben privat auch viel gesprochen und dann hat er gesagt, könntest du dir eigentlich mal vorstellen, wieder zur SG zurückzukommen? Und dann habe ich gesagt, wenn das passt, warum nicht? Also es ist jetzt gerade so ein Punkt, wo mein Vertrag beim HSV endet und ich könnte mir gut vorstellen, wieder zurückzukommen. Und das hat es eigentlich ausgelöst und dann ging es eigentlich relativ schnell und dann habe ich mich wiederum von mir aus entschieden, dann zur SG zurückzukehren. Ja. Was dann zu dem Zeitpunkt auch eine richtig gute Entscheidung war.
Wo wir so langsam zum Ende kommen, dieser zweiten Rubrik, was nach zwei Meisterschaften, nach dem Champions-League-Titel, nach Pokal, was bleibt denn eigentlich? Die ganzen Verträge haben wir vorhin gesprochen. Ich habe, glaube ich, auch noch Goller und Halt, hast du ja die beiden Kreisläufer auch ganz langfristig gebunden an den Verein. Was bleibt denn eigentlich noch so an Zielen für die Zukunft?
Naja, Titel zu gewinnen oder eine Meisterschaft zu gewinnen ist und bleibt immer ein Ziel. Mhm. Also jede Meisterschaft oder jeder Titel hat was Neues, Spezielles, was Eigenes. Mhm. Und dafür machen wir ja Sport auch. Also wie gesagt, man kann Titel nicht garantieren, aber das ist ja das, was uns allen Spaß macht. Also dieses Gefühl zu haben, ein Spiel zu gewinnen. Also auch zum Beispiel das Spiel gestern gegen den Bergischen HC war ja nun nicht so einfach. Mhm. Und das haben wir eigentlich erst in der Schlussphase so richtig dann in den Griff bekommen. Ist ein Baustein auf dem Weg dahin, was man am Ende erreichen will. Man will schon oben stehen. Und ich habe immer für mich im Kopf oder so als Ziel, am Ende irgendetwas in den Händen zu haben und hochzuhalten, ist immer ein schönes Gefühl. Und wenn man es nicht schafft, dann muss man auch so viel Respekt haben und anerkennen, dass es andere gibt, die entweder besser waren oder mehr Glück gehabt haben, aber das muss man dann auch anerkennen. Mhm. Und finde ich, kann man auch mit Respekt tun. Ne? Also das haben wir ja auch gespürt, als wir jetzt zweimal Meister geworden sind, haben wir auch schon viel Respekt auch von unseren Gegnern erfahren, die das auch anerkannt haben. Und genau so sollten wir es auch umgekehrt tun, wenn das mal an diesen Punkt kommt. Und das finde ich eben das Schöne im Sport, das gehört dazu. Und das ist eigentlich das Ziel, das ich mir auch wünsche, auch für neue Spieler oder auch für Spieler, die jetzt in diesen Verein kommen. Wenn ich jetzt so an Franz Semper, Lasse Möller oder so denke, dass die dieses Gefühl auch bekommen. Und die Spieler, die es jetzt erlebt haben, sagen, pass mal auf, da müssen wir dran arbeiten. Das ist schon irre, wenn man so ein Erlebnis hat wie letztes Jahr in Düsseldorf. Also das ist zum Beispiel auch was, geht nicht aus meinem Kopf. Da sind wir in Düsseldorf in der Halle, auch gegen den Bergischen HC. Und dann sind da 3.500 unserer Fans und machen die ganze Halle Wahnsinn. In unseren Farben. Blau, weiß, rot. Das ist für Handball schon außergewöhnlich gewesen. Und das war irre. Das war Gänsehaut pur.
Ja. Hat der Trainer vorm Spiel gegen den BRC auch nochmal gesagt, dass er an dieses Spiel noch verdammt gerne.
Ja, die Bilder kriege ich auch nicht aus dem Kopf. Auch ein ganzer Zug fährt dahin und dann sieht man da so 1500 SG-Fans durch Düsseldorf ziehen. Das ist schon toll.
Ja. Eins würde mich noch zu gestern interessieren, als wir vorm Spiel gesprochen haben. Da hattest du gerade ein kleines Problem, weil dir ein paar Sitzplätze in der Halle abhanden gekommen sind. Hast du das noch gelöst bekommen und wie löst man so ein Problem? Was macht man da?
Was passiert aus irgendeinem Grund, auf den will ich jetzt nicht näher eingehen, fehlten uns 40 Sitzplätze. Mhm. Und da hat natürlich meine Geschäftsstelle, die haben da super mitgearbeitet und auch die Gäste vom Silkeborg-Beringbro, das ist die Mannschaft von Michael Knutzen, die waren unsere Gäste und denen fehlten dann diese 40 Plätze. Mhm. Die haben wir dann versucht, auf irgendeine Art und Weise vernünftig unterzubringen, aber in einer Halle, wo keine Sitzplätze mehr sind, wir waren gestern ausverkauft im Sitzplatzbereich, dann 40 Sitzplätze finden, ist eigentlich unmöglich. Ja. Und da haben ganz viele mitgeholfen, wieder, das finde ich eben das Schöne und dann haben wir es irgendwie gelöst und ich hoffe, dass auch denen die Sitzplätze abhanden gekommen sind, dann nicht dauerhaft böse sind. Wir haben sie dann auch zu einem Champions League Spiel gesagt, laden wir euch ein, die dann keinen Platz mehr bekommen haben, das ein bisschen auszugleichen und haben denen auch in der Halle gleich ein Getränk ausgegeben. Sowas passiert und das sind dann eben die Sachen, wo wir dann auch sehr flexibel sein müssen oder wo wir auch zeigen müssen, dass wir auch solche Probleme lösen können. Ja.
Wahnsinn, was man da alles so, was da auf einen auf einmal zukommen kann.
Ja, genau. Da war ich kurzfristig dann auch nicht so entspannt, weil es ist schon blöd.
Ja,
wenn sowas passiert.
Glaube ich. Ja, eine Rubrik haben wir noch vor und sind gleich wieder da mit Rubrik 3, Hand aufs Herz. Du als sehr im Norden verwurzelter Mensch, kennt sich ja hier auch geografisch gut aus. Wir hatten neulich mal einen Ole Ramel, der natürlich sehr an Norderney hängt, an seiner Insel, wo er aufgewachsen ist. Was sagst du, welche ist die schönste norddeutsche Insel? Wo sollte man mal hinfahren und Urlaub machen?
Ja, ich bin ja Nordfriese und dann sind natürlich alle nordfriesischen Inseln schön und jeder hat seinen besonderen Reiz. Ich habe früher sehr oft und viel gejobbt auf Sylt. Kenne das ganz gut. Mein Onkel lebt auf Föhr. Ich finde Nordstrand sehr schön, weil Nordstrand ist sehr, sehr ruhig, ist noch eine der wenigen Inseln, die noch sehr ihre Natürlichkeit bewahrt hat. Aber die Halligen sind schön. Also da hätte ich jetzt keinen Favoriten, aber ich habe jetzt so einige genannt, wo man jederzeit und ohne Probleme hinfahren kann.
Lohnen sich einige.
Genau.
Wenn du dir so den perfekten SG-Spieler bauen, aussuchen könntest. Ist das Holger Glandorf? Käme mir jetzt so in den Sinn? Oder ist das wer anders? Wer ist so Mr. SG auf dem Feld?
Ja, Holger ist einer, der Leidenschaft mitbringt. Also von von demjenigen, der Emotionen so transportiert hat in den letzten Jahren, war es eigentlich Thomas Mogensen, der ja SG durch und durch ist.
Euer ewiger Spielmacher.
Genau. Aber jeder Spieler hat seine Besonderheiten und das Außergewöhnliche. Also Jakob Heinel lebt die SG, allein auch, dass er eben derjenige ist, der am längsten bei der SG gewesen ist. Man kann nicht den idealen und perfekten Spieler bauen. Aber wenn man das könnte, dann würde ich von jedem Spieler etwas nehmen. Aber es gibt eben nun mal die außergewöhnlichen Halblinken. Es gibt die guten Linksaußen, es gibt die guten Rechtsaußen, es gibt die guten Torhüter. Also ein guter Spieler muss für mich vor allen Dingen eins haben. Er muss Herz und Leidenschaft haben. Er muss auch diszipliniert sein. Und er muss... Er muss auch teamfähig sein. Das finde ich, ist auch immer eine Stärke der SG gewesen. Mhm. Und da gibt es natürlich auch die Spieler, die höhere individuelle Fähigkeiten haben. Aber so die Mischung macht's am Ende. Und ich glaube, bei der SG sind über die Jahre richtig viele gute Spieler gewesen, auch zu guten Spielern geworden, unterschiedlicher Nationen. Mhm. Und das hat uns, glaube ich, auch über die letzten Jahre ausgezeichnet, dass wir rechtzeitig und früh Spieler erkannt haben, die wir dann vielleicht auch oder die Trainer auch so entwickelt haben, um auf deine Frage zu kommen, wie wir diese Spieler eigentlich auch ans Optimum bringen. Und das ist uns ganz gut gelungen.
Ja. Nikola Karabatic oder Mikkel Hansen, wenn du dir einen mal zur SG hättest holen können, wer von beiden wäre es gewesen?
Ja, Mikkel Hansen haben wir mal versucht, als er jung war. Mhm. Dann hat er sich ja für einen anderen Weg entschieden, also über damals AG Kopenhagen, dann nach Paris. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hätten uns beide nicht leisten können und hätten das auch nicht gemacht, weil wir unsere Struktur auch nicht zerstören wollen dadurch. Es sind beides, finde ich, auf ihre Art und Weise tolle Handballer. Wir haben jetzt ja gerade gegen beide gespielt, mhm, in Paris. Nikola hat natürlich einen unglaublichen Siegeswillen und ist auch eine Kampfmaschine. Mikkel Hansen hat ja diesen Flair des Genialen immer in sich. Also wenn ich ehrlich bin, ich bin froh mit den Spielern, die wir geholt haben. Also ja,
das ist
ja
sehr diplomatisch.
Ja, Nikola hätten wir uns sicherlich auch gar nicht leisten können und ich weiß auch nicht, ob er hier zu uns gepasst hätte. Mhm. Mikkel schon eher, weil mit ihm haben wir mal versucht, in der Zeit war ich in Hamburg, aber ich weiß, dass die SG das versucht hat.
Weißt du, wie konkret es war?
Ich glaube, das war schon relativ konkret, aber er ist dann nie so weit gekommen. Also dafür hat es dann andere Entscheidungen gegeben für andere Spieler, die sich ähnlich gut entwickelt haben.
Ja. Apropos Vertragsverhandlungen von deinen aktuellen Jungs, mit wem war es denn am härtesten und mit wem am leichtesten, einen neuen Vertrag festzuzurren?
Ich muss sagen, unterm Strich war es eigentlich mit allen relativ relativ einfach, weil sie alle auch sich zur SG bekannt haben und bei der SG bleiben wollen. Mhm. Natürlich verhandelt man dann natürlich auch über finanzielle Gegebenheiten. Muss natürlich auch sagen, dass unsere Spieler, je besser sie werden, so umso interessanter werden sie. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ich freue mich aber trotzdem, wenn alle, mit denen wir bis jetzt verlängert haben, haben sich auch zur SG bekannt und sind hier geblieben. Also es war eigentlich mit allen, muss ich schon sagen, relativ gut und einfach. Und das, was ich auch gut finde. Also Johannes Goller hat zum Beispiel sehr deutlich gesagt, es war eine super Entscheidung, von Melsung hierher zu kommen, auch weil wir das Vertrauen, das wir in ihn gesetzt haben und auch das Vertrauen, das wir an uns gesetzt haben, gegenseitig erfüllt haben, weil er hat sich ja sehr schnell mit viel Spielzeiten zu einem deutschen Nationalspieler entwickelt und er hat auch direkt gesagt, das möchte ich gerne zurückgeben und möchte hier gerne noch ein paar Jahre bleiben. Mhm. Das fand ich zum Beispiel sehr gut und auch sehr anständig, aber das war eigentlich bei den anderen ähnlich.
Okay. Rasmus Lauge oder Tobias Karlsson? Wenn du dir einen jetzt nochmal aufs Feld holen könntest, natürlich abseits gesundheitlicher Probleme und so, Tobias Karlsson hat ja schon ein gewisses Alter, wenn du einen nochmal in voller Pracht dir jetzt dazu holen könntest, wer von beiden?
Am liebsten beide.
Das ist klar, aber du darfst nur einen von beiden haben.
Ja, wir müssen ja damit klarkommen, dass sie weggegangen sind. Also das sind zwei Spieler, die man nicht miteinander vergleichen kann. Rasmus spielt natürlich auch Angriff und das hat er überragend gemacht. Er ist ja nicht umsonst letztes Jahr bester Spieler gewesen. Also Rasmus hätte ich mir gerne gewünscht, dass er hier geblieben wäre. Bei Tobias war das Ende der Karriere absehbar. Aber ich muss ehrlich gestehen, in dem Moment, als Simon Halt sich das Kreuzband gerissen hat, da haben wir natürlich an Tobias, aber natürlich auch an Jakob gedacht und dann, klar, dass Tobias auch gesundheitlich das nicht mehr gemacht hätte. Mhm. Also daran merkst du schon, dass ich immer noch mir vorstellen könnte, dass Tobias hier spielt. Mhm. Ich muss aber sagen, Jakob Heinl macht das genauso gut in der gleichen Qualität. Mhm. Und wenn Rasmus Lauge morgen anrufen würde und sagen, du Dirk, ich würde gerne bei der SG spielen, dann würde ich aber natürlich sofort die Tür aufmachen.
Mhm. Ist er denn, hat das viel mit Geld zu tun, warum er gegangen ist?
Na, ich glaube, muss man auch fair bleiben gegenüber Rasmus. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber ich glaube, es für ihn hat auch war auch ein Grund, sich nochmal zu verändern, in eine andere Liga zu gehen. Mhm. Und vielleicht auch die Hoffnung zu haben, dass die Belastung etwas geringer ist. Das hat er auch immer gesagt. Wobei ich das jetzt nicht weiß, ob das so der Fall ist, weil Veszprém ja auch in der SEHA League spielt. Mhm. Aber ich glaube, Rasmus wollte auch mal, was ich auch verstehen kann, den Schritt machen, was Neues und was anderes kennenlernen in einem anderen Land. Und wenn man dann so ein Angebot bekommt von Veszprém, hätte auch Paris oder Barcelona sein können, dann fängt man ja schon an, darüber mindestens mal mehr als einmal nachzudenken.
Ja, ja.
Aber wir hätten ihn gern behalten, muss ich dazu auch sagen.
Ja. Hätten wir, glaube ich, alle gerne weiter in der HBL gesehen.
Aber die Spieler, die wir jetzt haben, machen es auch gut, finde ich.
Zu deiner aktiven Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den dann im Zweifel kenne, aber wer würdest du denn sagen, als du noch gespielt hast, war der Beste, der damals auf dem Feld stand?
Also das war für mich unstrittig Joe Decker. Mhm. Ich habe das Glück gehabt, 3 oder 4 Mal gegen ihn auch spielen zu dürfen. Mhm. Das war ein unglaublich faszinierender Handballer, aber auch Mensch, war ja auch hochintelligent, hat ja Mathematik studiert. Mhm. Das wäre jetzt so spontan der, von dem ich sagen würde, das war eigentlich der damals Beste. Aber es gab dann eben auch einen Gigi Klempel und da gab es schon außergewöhnliche Handballer. Arno Ehret war damals sehr gut. Heiner Brandt in seiner Spezialität als Abwehrspieler. Aber für mich damals der Beste war ganz eindeutig Joe Decker.
Ja. Leider tragisch geendet die Karriere, aber ist toll, dass ihr zumindest noch live gesehen habt, wie er gespielt hat und dass so uns die wir das nicht mehr sehen konnten, weitergeben konntet. Wir haben ja ein neues Format, was wir so langsam etablieren. Ich weiß nicht, wie du so im musikalischen Bereich aufgestellt bist. Die Kabinenbeats. Kannst du uns was empfehlen, was wir in unsere Playlisten mit aufnehmen können, wo du sagst, das ist ein Song oder auch mehrere, die im Rahmen eines Handballspiels in der Kabine laufen sollten?
Oh, da gibt's viele. Also ich liebe ja Live-Musik, bin ja mehr so ein bisschen Oldschool und höre mir gerne so die großen Klassiker auch gerne live an. Also ich mag Bon Jovi, finde ich super, Genesis finde ich gut.
Hast du da konkrete Lieder für uns? Können wir die wirklich dann in eine Playlist reinpacken, damit die Hand aufs Harz-Hörer die auch hören können?
Ja, kann ich dir gern ein paar geben. Ich kann dir auch gern ein paar zuschicken. So jetzt spontan gibt es mehrere, die ich ich finde hier den Boss finde ich super. Bruce Springsteen, da gibt es einiges, was man spielen kann. Mhm. Er hat natürlich einige Lieder auch, die man eher nicht in der Kabine hört. In der Kabine muss er schon immer eher mehr so ein bisschen Rhythmus auch haben. Da gibt's schon einiges. Kann ich dir gerne mal ein paar nennen, aber so spontan Titel wird mir jetzt nicht so einfallen.
It's My Life von Bon Jovi.
Zum Beispiel, das wäre was, ja.
Okay. Dann gucken wir mal, dann musst du an mich oder an die HBL eine Mail noch machen und das
nachreichen. Ja, mach ich gerne. Ich kann dir da gerne ein paar schicken. Heroes ist gut. Dann gibt es hier Tina Turner, so ein paar Dinger, die live sind. Mhm. Das sind auch so ein bisschen die Klassiker, die man sowieso hört. Aber es gibt eben auch ein paar außergewöhnliche, ne, die man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat. Van Halen finde ich gut. Da gibt es einige. Mhm. War eins davon, war Einlauflied beim HSV. Mhm. Was allerdings nie das Einlauflied der SG Flensburg-Handewitt toppt, auch für den Kampf.
Ja, das hat was Charakter. Ganz Besonderes. Ja. Ja. Und die obligatorisch letzte Frage, wen sollten wir denn mal einladen? Wen empfiehlst du uns als Gast hier für Hand aufs Harz?
Oh, da gibt es viele. Einige habt ihr schon gehabt, glaube ich, von denen ich auch sehr schätze. Es gibt viele Kollegen, auch Trainer oder auch Kollegen, die ich gut finde. Ich finde, ihr solltet euch ruhig auch an die Jungen ranwagen. Mhm. Es gibt viele Kollegen, deren Arbeit ich sehr schätze. Also ich finde, Carsten Günther macht das in Leipzig sehr gut. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob er schon bei euch war.
War er noch nicht, aber...
Ja. Also ich finde, das, ja. Also wie gesagt, da gibt es einige, aber das würde ich jetzt mal so empfehlen. Und von Spielern, auch junge Spieler sind immer gut, kann ich euch nur Johannes Goller wärmstens ans Herz legen.
Alles klar.
Der hat viel Potenzial in alle Richtungen.
Ja. Muss ich mich mal wieder von Sky aus in Flensburg einteilen lassen, dann steht der direkt als Nächster auf der Liste. Dirk Schmeschke, tausend Dank für die viele, viele Zeit, für viele Geschichten, für viele Einblicke in den Handball. Hat echt eine Menge Spaß gemacht.
Super, hat mir auch Spaß gemacht.
Das freut mich. Vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder so lange dabei wart. Empfehlt das gerne weiter. Schreibt uns, was euch gefällt an Hand aufs Herz oder was wir noch besser machen können oder wen wir einladen sollen. Alles, was ihr uns so mitzuteilen habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.